Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen, dessen Werdegang eindrucksvoll zeigt, wie sich Tradition und Moderne verbinden lassen. Dr. Christoph Stegmann studierte Geschichte, politische Wissenschaft und Staatsrecht in Bonn und Berlin und promovierte 1999 zum Dr. Phil in Bonn. Bereits während seines Studiums engagierte er sich politisch und arbeitete unter anderem im Abgeordnetenbüro von Guido Westerwelle. Als Mitglied der Burschenschaft der Norddeutschen und Niedersachsen in Bonn steht Dr. Stegmanns fest im korporierten Leben. Gleichzeitig machte er in der Politik Karriere. Nach Stationen als Pressereferent der FDP und später als stellvertretender Sprecher der Partei folgte 2009 die Rolle als stellvertretender Regierungssprecher der Bundesregierung. Anschließend wechselte er ins Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, zunächst als Sprecher, später als Unterabteilungsleiter für Engagementpolitik. Heute spricht er mit uns über seinen Weg vom Studentenleben in Bonn bis hin zu seinen spannenden Stationen in der Bundesregierung. Ich bin gespannt auf seine Erfahrungen, Anekdoten und Einsichten und wünsche viel Vergnügen bei dieser Episode von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Christoph, schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir gefolgt bist. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Wenn du dich an deinen ersten Tag als Student in Bonn zurückdenkst, wer war Christoph Stegmanns damals, bevor er in die Burschenschaft der Norddeutschen und Niedersachsen eintrat? Und was hat dich da am meisten fasziniert?
Man glaubt ja immer, dass es ganz einfach ist, zu Hause auszuziehen und dass das toll ist. Und man merkt als junger Student überhaupt erst, was man an zu Hause alles hat, wenn es fehlt, also der volle Kühlschrank. Das saubere Bad. Und die erste Studentenbude, die ich in Bonn hatte, in Bonn-Beul, war auch grauenhaft. Der Kühlschrank vollgesifft. Wir waren drei Jungs. Die anderen beiden kannte ich nicht. Ich war dazugekommen als Dritter. Im Badezimmer roch es ganz furchtbar nach dem Abluftrohr des spanischen Restaurants unten im Erdgeschoss. Und man wollte auch überhaupt nicht barfuß vom Bett bis ins Bad laufen, das war alles grauenhaft. Und das war an einem dunklen Oktobertag so ziemlich das Erste, was ich von Bonn mitnahm und vom Studentenleben. Und dieses Alleine-Sein, keinen zu kennen. Klar, ich kannte in Bonn ein paar Menschen, aber die waren natürlich alle noch nicht da. Es war noch 5 bis 10 Tage vor dem Semesterbeginn. Das war schon eine harte Nummer. Was gut war, ich hatte mir ausgerechnet, wie viel Geld ich pro Tag habe. Das habe ich dann auch fröhlich ausgegeben, bis ich dann erst später merkte, dass man natürlich nicht einfach nur den Scheck durch 30 Tage teilen darf, sondern dass da ja auch Ausgaben dabei sind, wo man eventuell schon mal 2, 3 Tagessätze verbraucht. Aber da war ich am Anfang sehr, sehr froh. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Bonner Marktplatz gesessen habe mit einer Zeitung und mir sehr, sehr frei vorkam. Und dann ging das eigentliche Unileben los und da wird man dann auch nochmal erschlagen. Ich glaube jedenfalls, dass es vielen so gegangen ist, die ganzen Studenten, die alle schon 2 Semester hinter sich haben, die sich alle wiedersehen, in die Arme fallen. Man selber steht dann so ein bisschen alleine davor, merkt an den ratlosen Gesichtern der anderen, dass es denen genauso geht, macht die Sache aber erstmal nicht besser. Und das heißt, ich habe dann relativ schnell geschaut, wie ich Anschluss finde und so nahm das Ganze seinen Lauf.
Und wie kam es dann, dass du dann bei den Norddeutschen und Niedersachsen gelandet bist?
Ich habe jemanden kennengelernt, der auch wie ich Geschichte studierte, er auf Lehramt, ich auf Magister. Und wir waren beim Fachschaftsabend Geschichte im historischen Seminar der Uni Bonn. Die hatten alle Tische an den Rand geschoben und Chipstüten lagen da drauf. Das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele, 5, 6 und die waren relativ bald leer. Und dementsprechend verkrümelten sich die meisten Erstsemester dann auch wieder, weil wo es nichts zu essen gab, das war ja dann auch nicht so spannend. Und dann sagte dieser Kumpel von mir, Bernd, als ich sagte, sollen wir hier nicht gehen, hier gibt es auch nichts mehr zu futtern, dann zog der plötzlich so ein Rednerpult beiseite, was auf dem Tisch stand. Das waren diese typischen Pulte, wo ein Hohlraum drin war und das hob der hoch und dann lagen nochmal 10 Tüten Chips drunter und da sagte er, ja, also die habe ich alle da zu Beginn gleich mal gebunkert, weil ich habe ja gleich gesehen, dass das nicht für alle reicht. Und dann haben wir noch einen sehr schönen Abend verbracht mit der Fachschaft Geschichte zusammen und dann sagte er, weißt du was, wenn du auch so ein hungriger Typ bist wie ich, dann gehen wir jetzt mal zu allen möglichen Studentenverbindungen. Die bieten doch jetzt garantiert ganz viele Abendveranstaltungen an mit lecker zu essen, weil die natürlich keilen wollen. Die wollen ja neue Mitglieder ziehen und er hätte da schon eine Idee Wir waren beide fest entschlossen, nicht aktiv zu werden. Wir hatten nur die Idee, dass es bei der Burschenschaft der Norddeutschen und Niedersachsen Zwiebelkuchen und Federweißer gab. Und da sind wir dann am Freitagabend hingegangen.
Mhm.
Und da gab es auch Zwiebelkuchen und Federweißer, war auch sehr lecker. Der war auch dann bald alle. Und dann rief ein junger alter Herr an. Also was heißt junger alter Herr? Der war Anfang 30, aber das war für uns natürlich als 19-Jährige, Bernd war 20, steinalt. Und der rief dann an und sagte, er hätte bei sich zu Hause noch Zwiebelkuchen und Federweißer und wenn Hausgäste dabei wären, das wäre alles nicht wild. Und dann sind wir noch zu dem gegangen mit der kompletten Aktivitas und der hat seine E-Gitarre angeschlossen und ein anderer hat auf dem Waschbrett mit Metallfingerhüten gespielt, Hänger und Sloopy und solche Sachen. Irgendwann kam die Polizei.
Und Wonderwall.
Und weil der im Dachgeschoss wohnte, sagte die Polizei, also uns ist das zu blöd hochzugehen.
Mhm.
Aber wir machen das jetzt mal wie folgt. Ihr glaubt uns, dass wir die Polizei sind und macht leiser. Und wenn wir nochmal kommen müssen, dann machen wir den Laden dicht. Und dann sind wir auch artig gewesen. Und dann war am Samstag Semesterantrittskneipe. Und Bernd ist vor der Kneipe aktiv geworden und ich zwischen Offiz und Inoffiz. Und dann war die Laube geritzt.
Ach, das ist ja spannend. Und er auch noch aktiv?
Ja. Wir sind beides alte Herren. Wir waren dann Konfüchse. Er ist dann nach Amerika gegangen, nach seinen Fuchsensemestern und später nochmal chargierter gewesen. Ich war dann chargiert ohne ihn. Später bin ich nochmal nach Berlin gegangen im Studium. Da hat er den Laden mit in Bonn aufrechterhalten.
Mhm.
Und beispielsweise jetzt gerade vor 10 Tagen war ich ihn noch besuchen. Er ist jetzt Schuldirektor in der Schweiz, Internatsdirektor. Wir haben noch regen Kontakt miteinander und mögen uns sehr und vertrauen uns sehr. Weil das ja wahrscheinlich das Geheimnis ist, dass die Kontakte, die man da macht, so ähnlich wie Sandkastenkontakte im echten Sandkasten sind das ja die Sandkastenkontakte dann im Studium, die sind von so großer Innigkeit geprägt, dass das auf Dauer hält und das macht mich sehr, sehr froh.
Ist doch schön, ist auch gut zu wissen, dass eines der renommierten Schweizer Internate in burschenschaftlicher Hand ist, da kann ja nichts schiefgehen dann mit der Erziehung der Kinder.
Ist auch, ohne Burschenschafter zu sein, ein toller Pädagoge, aber das schadet garantiert nicht, ja.
Ja, ich habe ja auch mal als Lehrer in einem Internat gearbeitet. Ich fand das immer war ein bisschen schwierig, wenn man an den Umgangston und also diese ruppigen Art ADH dann wieder mit den Kindern und die mucken auf wie eine andere Verbindung, die zu Besuch ist beim Bummeln, dass man dann da die Kontenance behält und nicht in den Burschenschafter verfällt. Aber sehr schön. Wie hat denn deine Mitgliedschaft im Bund den Blick auf Studium, Freundschaften und das spätere Berufsleben geprägt? Hast du da eine prägende Erfahrung, die du erzählen kannst oder eine lustige Episode?
Absolut. Also ein typisches Beispiel war, wir hatten einen Hausvereinsvorsitzenden, der selber noch als Akademiker an einem der Bonner Institute arbeitete. Das heißt also, der war auch wirklich um die Ecke, nicht jetzt aus einer anderen Stadt oder ähnliches. Und der hatte auch eine gewisse Gewohnheit, bevor der morgens in sein Institut ging, nochmal auf dem Haus vorbeizuschauen, gar nicht um uns zu kontrollieren, sondern einfach, weil der dann schon irgendwo eine Türklinke anschraubte oder irgendwas inspizierte, was kaputt gegangen war oder eine Rechnung holte, die bezahlt werden musste oder ähnliches. Und das heißt also, wir liefen dem ab und zu auch morgens um 7 in die Arme und wenn wir halt bis kurz vor 7 gefeiert haben und eigentlich dann Anstalten machten, ins Bett zu gehen, dann hielt er uns mehr oder minder an unseren kurzen Haaren fest und sagte, nö, wer saufen kann, kann auch studieren.
Mhm.
Das ist im Prinzip dann die andere Lehre von, wer saufen kann, kann auch arbeiten.
Mhm.
Und das hat er nicht durchgehen lassen, dass wir eine Vorlesung um 8, um 9 ausfallen ließen, weil wir vorher zu tief ins Glas geschaut hatten. Und da habe ich schon gelernt, dass neben der ganzen Freude und dem Frohsinn der Ernst des Studiums dazugehört. Wir hatten auch zum Glück relativ viele junge, alte Herren, die noch ihre Dissertationen schrieben, die uns auch dazu anhielten, uns Gedanken darüber zu machen, dass wir nicht nur die Scheine kriegten, sondern dass unser Studium auch eine gewisse inhaltliche Kohärenz hatte, dass das eine auf dem anderen aufbaute, dass wir uns Fragen stellten, die wir dann im Semester durch unsere Vorlesungen und Seminare beantwortet bekommen wollten. Wir sprachen da viel drüber und wir hatten einen gewissen Ehrgeiz, uns alle gegenseitig durchs Studium zu bringen. Wir hatten beispielsweise einen Bundesbruder, der drohte mit seiner 6-Wochen-Arbeit in Jura nicht fertig zu werden.
Mhm.
Und dann haben wir Schichtdienst auf dem Haus eingerichtet. Es war ja noch die Zeit, wo ein Computer was relativ Besonderes war. Wir reden über 1990, 91 so die Zeit. Da hatte noch nicht jeder einen eigenen PC, schon gar nicht Notebooks, die waren damals noch was ganz Besonderes. Und dann hat der im Seminar gesessen oder unten im Kneipsaal und hat aus den ganzen Kommentaren und Büchern, die er hatte, dann seine 6-Wochen-Arbeit per Hand geschrieben und dann legte der immer die Blätter, die beschriebenen, handschriftlich beschriebenen Blätter neben sich und ein anderer Bundesbruder, der auch Jurist war, nahm sich dann die Blätter und las die soweit Korrektur auf Plausibilität oder ob man das alles gut lesen konnte oder ob irgendwo ein Zahlendreher bei den Paragraphen drin war. Und dann gab es zwei Bundesbrüder, die am Computer saßen. Einer las vor und einer tippte ein. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, von Freitag Nachmittag bis Montag früh den so zu begleiten, teilweise die Nächte durch, dass der seine Arbeit fertig bekam und dass am Ende das Ding sauber im Computer drin war, weil das hätte der nie im Leben noch selber geschafft. Mhm. Dann sind wir alle zusammen zum Bonner Hauptpostamt am Bonner Münsterplatz gestiefelt und haben diese Arbeit abgegeben und das war schon prägend, wie wir uns auf diese Art und Weise dann auch gegenseitig halfen, durchs Studium zu kommen. Nicht irgendwo auf eine illegale Art und Weise, keine Art was vorgesagt oder jenseits von Plausibilitäten oder Korrekturlesen dem anderen über eine Klippe geholfen, das fanden wir selber nicht gut, die Leistung sollte ja von einem selber kommen. Mhm. Aber wenn es um sowas Handwerkliches ging, da haben wir uns immer gut unterstützt und das hat mich schon begeistert und das ist auch, was ist das Wort, obwohl wir eine Burschenschaft sind, echter Chorgeist, ja.
Absolut, das ist immer wichtig, dass man sich auch in solchen Situationen unterstützt. Eine ähnliche Situation hatte ich bei mir auch im Bund, da haben wir jetzt auch einen, der ist jetzt mittlerweile junger alter Herr und es ging darum, dass er seinen Studienabschluss endlich hinkriegen sollte und da haben wir uns dann auch mit ihm getroffen, haben dann immer gemeinsam gelernt, dass der halt auch so eine Motivation hatte, das Ding auch durchzuziehen und sowas verbindet, auch die Leute halt durchzubringen und nicht nur beim Konvent abzustrafen, weil irgendwas falsch gelaufen ist, sondern sich gegenseitig aufbauen. Da nimmt man auch viel mit.
Wir hatten das große Glück, dass wir uns untereinander sehr, sehr stark mochten. Das ist nicht immer so, aber wir haben das geschafft und das lag auch in Teilen daran, dass wir einen guten Fuchsenzusammenhalt hatten, der dann durchwuchs und das hat tatsächlich auch Freundschaften begründet über die Bundesbrüderlichkeit hinaus. Ich habe heute noch 3, 4, 5 wirkliche Freunde aus dieser Zeit. Und wenn irgendwo mal was ist, das ist ja dann auch, ich bin jetzt 53, das ist auch die Zeit, wo nicht immer nur alles glatt gegangen ist im Leben, da weiß man ganz genau, dass man auf diese Leute zählen kann. Und die merken auch, wenn man anruft und die Stimmlage stimmt nicht so genau, dass da irgendwas ist und man hat ein großes Urvertrauen zu denen und das stützt mich sehr. Das begeistert mich. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass wir durch den Ethos ist ein großes Wort, aber durch unseren gewissen Anspruch, den wir hatten, alle das Studium zu schaffen, dann auch den Bundesbrüdern geholfen haben, Platz im Leben zu finden, die eventuell das Studium nicht geschafft haben, die dann eine Ausbildung gemacht haben. Da ist keiner deshalb komisch angeguckt worden, sondern die sind genauso Bundesbrüder wie jeder andere auch. Hauptsache, sie können quasi für sich selber sorgen, es sei denn ein Schicksalsschlag hat sie aus der Bahn geworfen, dann gibt's da auch immer Wege, wie man sich gegenseitig anders helfen kann. Aber dieses, seinen Platz im Leben zu finden, zu wissen, was man will, wie man da hinkommt, das ist das, was ich gelernt habe in dieser Studentenverbindung. Möglicherweise waren wir auch alle vom Grundschlag her so ein bisschen so eingestellt und nicht unbedingt Problemkinderchen, das kann ja auch sein. Manches ist auch Veranlagung und wahrscheinlich sucht auch dieselbe Sorte Mensch immer einen gewissen Anschluss an dieselbe Sorte Menschen, das will ich auch nicht ausschließen, aber wir haben es echt geschafft, dass wir bis heute uns über die Semester nach oben und unten hinweg mögen und irgendwo das Gefühl haben, dass wir zusammen durchs Leben marschieren. Das ist ganz großartig.
Ich war auch einmal bei euch ADH und das ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Verbindungshaus, was ihr habt in Bonn. Auch, also es ist schon ein bisschen was her und ich war auch schon lange an dem Tag bummeln, aber ich erinnere mich noch an eine Treppe mit einem riesengroßen Fenster, was aus Bleiglas ist, oder?
Ja, das Haus ist 1927 als Verbindungshaus entworfen und gebaut worden. Das ist ja von den großen Bierkathedralen vielleicht in Marburg oder Tübingen oder Heidelberg abgesehen, ja gar nicht so selbstverständlich in Deutschland, dass Studentenverbindungen Häuser wirklich als Architektenhäuser bauen lassen. Manche sind gekauft, manche sind umgebaut. Das ist wirklich als Verbindungshaus in Auftrag gegeben und 1927 gebaut worden. Wir haben Bleiverglasung im Kneipsaal und wir haben eine ganz, ganz tolle, große, knarzende Treppe. Man muss ein bisschen aufpassen, der Kokosläufer ist wahnsinnig rutschig, dass man da nicht abgeht mit den Schuhen. Und da haben wir die ganzen Fuchsenbilder von den Aktiven nach dem Zweiten Weltkrieg, die Treppe hoch. Und dann haben wir oben noch einen kleinen Kneipsaal, da haben wir die Fuchsenbilder von den Aktiven vor dem Zweiten Weltkrieg, teilweise vor dem Ersten Weltkrieg. Ist dann irgendwann natürlich nicht mehr von jedem Fuchs ein Foto vorhanden. Großen Billardtisch und oben eine Wohnetage noch drüber. Die war mal ganz ursprünglich als echter Fuchsenstall gebaut, als einfach großer Dachboden. Mhm. Das Haus hat eine etwas wechselvolle Geschichte hinter sich. Es hatte dann einen schweren Bombentreffer direkt auf der Kreuzung erlebt. Dadurch war das Fundament beschädigt worden. Dann ist es zuerst ein Offizierscasino gewesen. Dann ist es Auszahlungsraum der Sparkasse nach dem Krieg gewesen. Da sind natürlich dann auch manche Sachen etwas härter abgenutzt oder beschädigt worden, als man das normalerweise hat. Dann gab es teilweise Beschlagnahmungen noch durch das erste Verteidigungsministerium der Bundesrepublik, das sogenannte Amt Blank. Und wir haben erst Mitte der 50er Jahre das Haus komplett zurückbekommen. Und dann ist das in den 60er Jahren relativ hässlich von innen saniert worden, dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend. Und als wir Mitte der 90er Jahre das dann nochmal von Grund auf renoviert haben, da ist der Denkmalpfleger, weil wir auch gefragt haben, ob man eventuell bei einer denkmalgerechten Sanierung dann auch Zuschüsse bekommen kann, einmal in dem Ding drin gewesen und hat gesagt, also ihr habt mich da nie reingelassen, weil ich müsste ganz theoretisch diese ganzen schlimmen Verunstaltungen der 60er Jahre unter Denkmalschutz stellen. Und das will ich nicht, das wollt ihr nicht. Und dementsprechend beschränken wir uns darauf, dass das Haus von außen Denkmalschutz genießt und innen bin ich nie gewesen. Und da sind wir dann drumherum gekommen, dass wir irgendwelche schlimmen 60er Jahre indirekten Beleuchtungen hinter Holzpaneelen noch erhalten mussten. Das durften wir dann eher in den Zustand der 20er Jahre zurückversetzen.
Umso besser. Ja, es ist architekturgeschichtlich schwierige Sache. Also die Architekten aus den 50er, 60er Jahren, das sind ja eigentlich die Jungs gewesen, die durch das neue Bauen in den 30er Jahren stark geprägt worden sind. Und einer meiner Urgroßväter, der war Architekt und der hat auch in den 50er, 60ern von der Nürnberger Versicherung diese ganzen Funktionsbauten gebaut, also diese unfassbar hässlichen Bürogebäude. Ja, aber es war damals der Zeitgeist. Ne? Es musste schnell funktional wieder errichtet werden und da hat man dann auf Schönheit verzichtet. Und das war ja auch ein sehr nüchterner, kalter Stil. Und ich meine, Bonn ist ja auch, ne, hat ja auch so seinen eigenen Stil nach dem Krieg entwickelt, glaube ich, auch architektonisch. Dieser Bonner Stil, dieser Stil der alten Republik, wie man das ja, glaube ich, bezeichnet, oder?
Ja. Also Bonn hat als Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben, das ist ja auch die Abkürzung für Bonn gewesen in den 60er Jahren. Meine Mutter hatte da studiert, hatte immer den Beigeschmack, halb so groß wie der Hauptfriedhof von Chicago, aber doppelt so tot. Und das Beste an Bonn war immer der Zug nach Köln. Und die haben natürlich, das Regierungsviertel lag im Prinzip zwischen Bonn und Bad Godesberg. Heute merkt man das nicht mehr, weil die Adenauer Allee und die Godesberger Allee jetzt beidseitig bebaut sind und die großen Felder, die es da mal gab, da gab es wirklich ein Tulpenfeld. Also es gibt heute noch eine Adresse im Bonner Regierungsviertel, die heißt im Tulpenfeld und meine Mutter kannte dieses Tulpenfeld noch. Mhm. In den 60er Jahren gab es das da und da waren landwirtschaftliche Betriebe. Das ist natürlich unglaublich hässlich damals bebaut worden. Man hat das dann in den 90er Jahren mit Beschlüssen aus den 80ern, das ist das Irre, man hatte sich vor 1989 gerade damit abgefunden, dass die deutsche Teilung wohl noch weiter bestehen würde und dass viele der Provisorien in Bonn dann mal ein bisschen besser ausgeführt werden müssten. Da hat man in den 90er Jahren noch das Kunstmuseum und die Bundeskunsthalle gebaut, ein paar andere Sachen. Das ist dann ein bisschen schicker geworden. Aber es ist schon richtig, es gibt in Bonn im Prinzip den alten Stadtkern, so noch aus Beethovens Zeiten. Bonn ist zum Glück einer großen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg dank einer Schlechtwetterlage verschont geblieben, weil als die Amerikaner vorrückten, haben sie aus Gründen, um nicht so viel eigene Opfer zu haben, oft die Städte, die sie umfassen und einnehmen wollten, erstmal aus der Luft ordentlich bombardiert. Mhm. Und da war schlechtes Wetter und stattdessen ist, glaube ich, Euskirchen drangekommen. Und einen Tag später, als dann der nächste Luftangriff bevorstand, waren die Amerikaner schon in Bonn und deshalb ist es nicht mehr kaputt gemacht worden. Ah. Das ist Bonn zugute gekommen, war immer noch genug zerstört, aber deshalb hat Bonn immer noch den schönen alten Stadtkern, die schöne Südstadt. Und die hässlichen Bausünden sind eher dann Richtung Bad Godesberg entstanden. Und deshalb ist es in Bonn auch weiterhin so schön, als Student zu bummeln von Haus zu Haus. Und ja, unglaublich viele Studentenverbindungen haben unglaublich schöne Häuser, ja.
Ist ja auch ein schönes Stichwort, also auch die Nonis, also ihr seid ja auch in bester Nachbarschaft. Ich glaube, die Landsmannschaft Salia ist direkt gegenüber.
Gegenüber, genau.
Und noch ein paar weitere, ich glaube, der UV ist auch nicht weit entfernt. Ne?
Das ist auch nicht weit entfernt. Also wir können im Umkreis von 10 Fußminuten bestimmt 10 Verbindungen erreichen. Und Couleurbummel ist in Bonn eben wirklich eine Sache, wo man nicht groß überlegt, wo gehst du hin, sondern man geht los und guckt, wo Licht ist. Ja, jedenfalls war das bei mir so. Und ich glaube, das ist heute nicht so wahnsinnig anders.
Ja, Bonn ist eine richtig tolle Stadt zu bummeln. Also es ist ja auch so, sind ja fast die festen Abende, wo man immer damit rechnen kann, dass 5, 6 Verbindungen beim Bummeln vorbeikommen. Und das ist echt, echt schön. In Düsseldorf haben wir das nicht. Also das ist so, die Bummelkultur besteht halt, ab und zu geht man mal zu den anderen Bünden, meist mit Ankündigungen, damit auch jemand da ist. Und da hat man, glaube ich, auch viel davon. Ne? Also es ist eine sehr, sehr große Steigerung der Lebensqualität, also als Verbindungsstudent, wenn man da in Bonn halt aktiv ist. Was ich spannend finde, ist ja halt natürlich, es ist ja die alte Bundeshauptstadt, es sind sehr viele Ministerien weiterhin ja noch dort und es hat ja immer noch was Weltmännisches, die Stadt, auch wenn sie klein ist, finde ich. Also man hatte schon irgendwo das Gefühl, es ist zwar kleiner, aber es ist natürlich irgendwo auch am Puls der Zeit.
Richtig, es ist eine internationale Stadt. Es ist UN-Standort, ja, das merkt man. Es gibt auch noch manche Länder, die es nicht so dicke haben. Die haben ihre diplomatische Vertretung, ihre Botschaft in Bonn gelassen und pendeln nach Berlin aus. Das wird immer weniger, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, es gibt noch eine ganze Handvoll Ministerien, die auch in Bonn stark vertreten sind. Mhm. Man merkt allerdings schon, dass es einen gewissen Trend gibt. Selbst bei den Ministerien, die noch vor 10, 15 Jahren wirklich halbe Bonn-Berlin waren, zunehmend nur noch in Berlin neu einzustellen, was gar nicht so sehr daran liegt, dass das gesteuert würde, sondern die Menschen, die sich bewerben, können dann natürlich angeben, bin ich Berliner oder komme ich aus dem Bonner Umland? Man kann sich da frei bewerben und dementsprechend, wenn einer sich aus Bonn oder Köln bewirbt, dann wird er natürlich am Bonner Standort eingesetzt. Wenn einer sich aus Berlin oder Potsdam bewirbt, ist er in Berlin. Und es ist einfach so von den Bewerbungszahlen, dass mittlerweile die Menschen, die sich aus Berlin oder dem Umland von Berlin bewerben und dementsprechend dort an dem Ministerium eingesetzt werden, deutlich höher sind. Und dementsprechend werden die Bonner Standorte immer kleiner und die Berliner Standorte immer größer, ja. Selbst wenn es diesen Bonn-Berlin-Vertrag gibt und eigentlich ganz viel noch halbe oder in einer gewissen Proportion ausgeführt werden soll.
Das ist ja eine Menge Wandel, der da ja auch stattfindet. Hast du das Gefühl, dass sich auch das couleurstudentische Verbindungsleben halt wandelt? Oder findest du, wenn du ADH bist, dass da noch einiges ist wie früher? Also auch von der Mentalität der Aktiven, der Füchse?
Beides. Also was man absolut merkt, ist, dass natürlich die Bologna-Reform der Bachelorstudiengang gegenüber dem alten Grundstudium und Hauptstudium mit dem Magisterabschluss oder dem Diplom unglaublich viel verändert hat. Wir sind auch bei Weitem nicht mehr so stur akademisch, also dass die alle an der Uni Bonn eingeschrieben sein müssen. Wir haben Bundesbrüder, die sind auch an den umliegenden FHs. Mhm. Und das tut eigentlich gut, weil es ist schon so, dass ein Verbindungsstudententum davon lebt, dass die Menschen sich weiterentwickeln. Und diese Sehnsucht, es soll jetzt so alles so bleiben, wie es ist, weil mir gefällt das gerade, ist eigentlich, obwohl sie zutiefst menschlich ist, ist sie eigentlich genau das Gegenteil von dem, was den Menschen ausmacht. Also es ist sehr bequem, ja, dass man sich danach sehnt, dass doch jetzt mal Ruhe sein möge für ein paar Jahre und dass man doch den Status, den man erreicht hat, den möchte man behalten. Und so wie man selber aktiv war, ist natürlich das Maß der Dinge und das ist aber eigentlich Quatsch. Das ist auch nicht richtig. Und das habe ich auch damals von meinen eigenen alten Herren 1990 vorgelebt bekommen, dass die immer gesagt haben, es gibt überhaupt nichts, was ihr irgendwie nachmachen sollt oder was richtig oder falsch ist. Ihr müsst euer Leben finden. Und die haben uns Hilfe dabei gegeben. Also die haben uns geholfen, das zu kapieren, statt ihr Leben zu kopieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man als Altherrenschaft diese Offenheit behält. Das heißt ja nicht, dass man kritiklos alles, was die Jungen machen, dann gut finden soll mit der Begründung, naja, das ist eben so. Aber man darf auch nie der Versuchung erliegen, zu sagen, ja, bei uns früher war alles besser. Das ist kompletter Blödsinn.
Ja, das ist, glaube ich, ein Lernprozess, den einige Bünde noch durchlaufen müssen. Also wir haben das ja bei uns im Bund auch so. Also jetzige Aktivitas macht vieles anders, als wir es gemacht haben. Aber ich finde, man muss als Altherrenschaft da durchaus schon als Korrektiv manchmal eingreifen, finde ich. Also wenn es zu stark abweicht im Vergleich zu früher. Also
absolut.
Dinge herzlos durchgeführt werden, dass man sagt, komm, das muss auch Spaß machen.
Das ist auch richtig, dass man mitmacht. Führung durch Vorbild ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ab und zu muss man halt auch mal mit Feuer und Schwert rein. Das ist auch richtig. Aber es ist schon wie in jeder guten Familie. Man kann das nicht verordnen. Man muss es beibringen. Und manchmal ist auch Dinge laufen lassen, die Leute selber Erfahrungen machen, viel, viel wichtiger, als irgendwo frühzeitig einzugreifen. Und man selber kriegt dann doch nicht das Ergebnis, was man haben will. Und die anderen fühlen sich aber nur gegängelt. Mhm. Und am Ende ist das Ergebnis viel, viel schlechter, als wenn man irgendeine Sache vor die Wand fahren lässt. Dann kommen die Leute an und fragen, wie kann man es denn besser machen? Mhm. Das Wichtige ist allerdings, das habe ich auch später erst im Berufsleben gelernt. Mein Vater war Chef von zwei Kraftwerken beim RWE. Der hat mir relativ viel gesagt, wie es geht. Der hatte 65 Leute Führungserfahrung. Ich habe heute im engeren Umfeld 36 Leute und im weiteren Umfeld ein paar hundert, für die ich verantwortlich bin. Er hat immer gesagt, du musst schauen, dass du Akzeptanz bekommst und dass du dich bemühst um die Menschen, dass sie verstehen, warum sie was machen sollen. Und wenn du jemandem Prokura gibst, und als alter Herrn geben wir eine Aktivitas Prokura, dann sollst du nicht hinterher sagen, was sie alles falsch gemacht haben, sondern du sollst sagen, okay, das so, wie ihr es gemacht habt, das trage ich mit, allerdings nur noch dieses Mal, weil ich habe ja euch laufen lassen. Und jetzt lasst uns darüber reden, wie es das nächste Mal besser laufen könnte. Also nach vorne arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch was man in Aktivitas machen muss. Muss man überall im Leben so machen. Egal, ob es Kinder sind oder Führungsverantwortung in der Wirtschaft oder in der Verwaltung, im Dienstleister oder eben auch in einer Studentenverbindung.
Sehr schön gesagt. Wie war das denn so bei dir mit deinem Engagement in deiner Burschenschaft? Hast du da auch ein Netzwerk aufbauen können, das dich bis heute begleitet? Also jetzt nicht nur rein menschlich, zwischenmenschlich, sondern halt auch beruflich oder sonst wie, dass manche Sachen dann über den schnellen Dienstweg laufen können. Gibt es da Kontakte, die über all die Jahre wichtig geblieben sind, oder bist du da self-made?
Das Irre ist, dass ich zwar irgendwann immer wieder mal jemanden traf, wo wir dann entdeckten, dass der andere auch kooperiert war oder Burschenschafter war. Aber genau dieses Vorurteil, dass man quasi Seilschaften bildet, habe ich nie bestätigt bekommen, zu keinem einzigen Zeitpunkt.
Okay.
Das ist vielleicht bemerkenswert, vielleicht kauft mir das auch nicht jeder ab. Es ist aber tatsächlich so, weil wir auch alle viel zu unterschiedliche Dinge gemacht hatten. Wen habe ich später wieder getroffen? Wen ich tatsächlich mal wieder getroffen habe, ist einen von der Sängerschaft Badia. Da habe ich aber gar nicht gewusst, dass der auch in meinem näheren Umfeld war, sondern wir tauchten zusammen auf einer Veranstaltung auf und merkten, dass wir im selben Bereich arbeiteten. Ich habe jetzt jemanden getroffen, den ich aus dem Studium kenne, der im Verteidigungsministerium ist. Es sind eigentlich eher Wiedererkennungserlebnisse, als dass man gemeinsam irgendwo durchmarschiert. Das würde auch bei den heutigen Besetzungspraktiken und bei den heutigen Beförderungspraktiken und bei der ganzen Agilität des Arbeitsmarktes heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Also umgekehrt ist es viel schlimmer, sobald jemand merkt, dass man jemanden kennt, aus dem Studium, kooperiert oder nicht, das ist völlig egal. Es ist eigentlich eher ein Ausschlusskriterium, dass man dann zusammenarbeiten oder zusammen sich fortentwickeln darf, weil natürlich bewusst oder unbewusst, berechtigt oder unberechtigt, dieser Vorwurf des Filzes, der Kumpanei für jede Art von zumindest öffentlicher Verwaltung, aber auch für viele Betriebe viel zu gefährlich ist. Also das heißt, besser ist, man versucht das gar nicht erst. Sondern es ist eigentlich eher ein Ausschlusskriterium als ein Nutzen.
Das kann ich dir bestätigen, auch als Recruiter und Headhunter. Man kann die Leute gar nicht mehr so in die Firmen, also die größeren halt reinschleusen, außer du bist der Chef von einem mittelständischen Unternehmen und du sagst, die werden eingestellt. Aber in einem größeren Unternehmen geht das ja gar nicht mehr mit HR.
Ja.
Und auch mit den Bewerbungsverfahren, die so mehrstufig sind, wo verschiedenste Stakeholder drin sitzen. Das ist also nur Zufallsbetreffen, was dann eigentlich praktisch stattfinden kann.
Das Einzige, wo es vielleicht wirklich funktioniert, aber das ist, glaube ich, auch das Normalste der Welt, ist bei Schülerpraktika.
Ja gut, das ist
das ja auch das ist das ganz Typische, wenn Schülerinnen und Schüler nicht genau wissen, wie mache ich das, wo will ich eigentlich hin, dass dann plötzlich jemand anruft und sagt, du, wir kennen uns doch von irgendwo und wir brauchen jetzt noch Last Minute. Und da bin ich auch immer ein Möglichmacher gewesen, weil ich finde, dass man Mittelstufenschüler, die das Praktikum machen müssen, dann nicht die Antwort geben kann, Entschuldigung, weil ich deine Eltern kenne, darf ich dir das nicht geben. Das wäre total unfair. Und deshalb, das mache ich auch, ja. Inklusive, was weiß ich, also letztes Jahr hatte ich noch jemanden da, der hat allerdings sein Praktikum im Bundestag gemacht, braucht aber ein Bett. Und natürlich, als der Bundesbruder anrief und sagte, du, ich habe da einen entfernten Kumpel, der Schüler, also der Sohn von dem macht ein Schülerpraktikum im Bundestag. Der hat aber keine Unterkunft und die haben auch nicht viel Geld. Und das war klar, dass der die Woche zu mir kommt. Ist doch selbstredend.
Das ist doch super freundlich. Sehr schön. Dann lass uns doch mal jetzt, wo wir beim Bundestag auch angekommen sind, ein bisschen über deine politische Tätigkeit sprechen. Und zwar dein Einstieg in die Politik erfolgte ja schon bereits während des Studiums, etwa bei der Mitarbeit im Abgeordnetenbüro von Guido Westerwelle. Was hat dich A, in dieser politischen Arbeit so gereizt und B, wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? War Guido Westerwelle eigentlich in den 90ern schon ein vielversprechender, also kommender Politiker oder war das noch so, da war er noch Abgeordneter und der Aufstieg ist erst danach gefolgt?
Guido Westerwelle ist 1994 Generalsekretär der FDP geworden. Das wusste ich und ich war 1988 bis 91 in der Jungen Union. Ronald Pofalla war in Nordrhein-Westfalen mein Landesvorsitzender. Ich war eigentlich eher so ein zu Schulzeiten konservativer Stoffel. Mhm. Und wollte eigentlich auch gar nicht in die Politik gehen. Das war nicht mein Ding. Ich wollte immer ZDF-Reporter vorm Weißen Haus werden. Also die okay. Älteren werden möglicherweise noch Dieter Kronzucker kennen. Das war ein ziemlich begnadeter ZDF-Journalist. Der stand mit dem Trenchcoat immer vor diesem Zaun vorm Weißen Haus. Also nicht in Richtung Lafayette Park, sondern in Richtung Washington Monument. Und das wollte ich immer. Das war mein großer Traum, ZDF-Korrespondent vor diesem schwarzen, schmiedeeisernen Zaun des Weißen Hauses. Und dementsprechend wollte ich Journalist werden und Journalist, stellte ich mir vor, wird man am besten da, wo Politik gemacht wird. Und deshalb bin ich auch als Erstsemester erstmal ins Haus der Bundespressekonferenz reingerannt, ins Sekretariat und habe gefragt, wo denn hier die ganzen Journalisten wären, weil ich wollte mich da um Praktikum bewerben. Die haben mich natürlich schlimm ausgelacht, weil ja die Bundespressekonferenz ein Ort ist, wohin die Zeitungs- und Hörfunk- und Fernsehredaktionen einen Korrespondenten hinschickten, der natürlich keine Praktikumsplätze anbot, weil der musste ja arbeiten. Mhm. So, da hatte ich mich schon mal das erste Mal gründlich vertan, dass irgendwo ein Zugang zur Politik irgendwas mit Journalismus erstmal bedeuten würde für mich. Sondern die haben dann gesagt, geh mal in eine Lokalredaktion und dann kannst du ja da mal ein Praktikum machen oder ein Volontariat. Das ist dann ja sozusagen die Journalistenausbildung. Mhm. Und dann kommst du mal irgendwann wieder. Und dann hatte ich das große Glück, einen Freund kennenzulernen, der Besuchergruppen führte fürs Bundespresseamt. Es ist so, dass, das gibt's auch heute noch, die Bundestagsabgeordneten ein Kontingent bekommen von Besuchsfahrten. Diejenigen, die näher am Regierungssitz wohnten und wohnen, können mehrere eintägige Fahrten machen, ohne Übernachtung oder mit einer Nacht. Diejenigen, die weiter weg wohnen, kriegen etwas weniger Fahrten, aber dafür beispielsweise 3-4 Tagesfahrten, weil es sich einfach nicht lohnt, aus Freiburg für einen Tag nach Berlin zu fahren. Und das hat sich auch damals schon nicht gelohnt, nach Bonn zu fahren. Und dementsprechend gab es so diverse 1, 2, 3, 4 Tagesfahrten für Bundestagsabgeordnete. Und die brauchten ja, die kamen mit dem Bus oft an, jemanden, der sich in Bonn auskennt und von A nach B leitet. Und da kriegte man für einen ganzen Tag 130 D-Mark.
Ja, viel Geld damals.
So viel, ja, das ist von der Kaufkraft her so wie 130 Euro heute. Und für einen halben Tag, also entweder wenn man nur bis 12 arbeitete oder ab 12, 65 immer noch. Das war eine ordentliche Stange Geld und dementsprechend war ich scharf auf den Posten und der hat mir den vermittelt, weil er das schon arbeitete und die suchten immer wieder neue Leute, die das machten. Und dann bin ich auf diese Art und Weise nach und nach mit dem Bundestag mehr in Kontakt gekommen. Und auf diese Art und Weise bin ich dann wiederum in Kontakt gekommen, auch mit einem Freund, der schon im Abgeordnetenbüro Westerwelle arbeitete und die suchten damals, Guido Westerwelle wollte ein Buch schreiben, das zur Bundestagswahl 1998 erscheinen sollte. Und da suchten sie einen Studenten, der Recherchearbeiten machen sollte. Also Zeitungslektüre und Ausschnitte und bei Verbänden anrufen, Informationen beschaffen, solche Sachen. Es war ja noch das beginnende Internetzeitalter. So ab 1996 hatte man Internet, aber das war bei Weitem noch nicht so voll wie heute, Suchmaschinen und sowas gab es alles nur im
Google
Anfängen.
Ist ja 2004 gekommen.
Ja, ja, also das war wirklich noch eine andere Nummer. Also dementsprechend telefonierte man auch viel rum oder guckte einfach. Ja, Yahoo gab es schon, aber da fand man auch noch nicht so viel. Einfach, weil das Angebot noch nicht groß war. Die Suchmaschine funktionierte schon gut, aber das Angebot, also hatte noch keiner was bestückt an Inhalt. Und da kam ich dann hin und dann sagte dieser Freund zu mir, ja, ich soll eine Annonce aufgeben, in der Zeit und dem Bonner Generalanzeiger, wir suchen einen Studenten und ich weiß nicht, wie man so eine Annonce formuliert. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, scheiß auf die Annonce, ich möchte den Job. Ich möchte das machen. Und 2 Stunden später traf ich Guido Westerwelle in der Parteizentrale der FDP und der prüfte mich auf Herz und Nieren und hatte dann seinen Büroleiter dabei und der wurde dann gefragt, was er von mir hielte und ich hatte damals meine Doktorarbeit gerade begonnen und dann sagte der, naja, der Doktorvater hier vom Christoph Stinkmanns, der nimmt eigentlich keine Pfeifen, sondern recht gute Leute, der sucht die sich schon sehr sorgfältig aus und wir probieren das mal. Und dann habe ich meinen ersten 4-Wochen-Vertrag bekommen bei Guido Westerwelle im Abgeordnetenbüro. Nach 4 Wochen bekam ich ein Verlängerungsangebot und am Ende dieser 8 Wochen fragte mich Guido Westerwelle, ob ich eine Festanstellung haben wollte und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte erstmal meinen Doktor zu Ende machen, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt anfange, richtig zu arbeiten und Geld zu verdienen, dann werde ich diese Doktorarbeit niemals zu Ende machen, sagt er, das verstehe ich. Auch wieder so ein Ethos, den ich vielleicht aus den Verbindungszeiten mitgenommen hatte, wo ich einen Bundesbruder hatte, der auch Historiker war wie ich. Und dann habe ich erstmal meine Doktorarbeit fertig geschrieben und dann habe ich 1997, ein Jahr später, nochmal für 4 Wochen nebenher gearbeitet, wieder für dieses Projekt und 1998 ist dann die FDP mit Pauken und Trompeten aus der Bundesregierung gefallen. Damals waren die Stufen, die die FDP runterfiel, alle noch eine Ecke kleiner, nur aus der Regierung, noch nicht aus dem Bundestag. Und außerdem stand 1999 der Umzug nach Berlin an. Und dann gingen viele aus der Parteizentrale auch teilweise ganz raus aus der Politik, suchten sich Jobs in der Wirtschaft, wollten nicht mit nach Berlin, wollten im Rheinland bleiben, hatten Familie oder ein Haus gebaut oder ähnliches. Und dann hatte mir Guido Westerwelle gesagt, wenn Sie fertig sind mit der Doktorarbeit, dann schicken Sie mir doch mal eine Postkarte. Also habe ich ihm Weihnachten 1998 eine Postkarte geschickt. Und im Januar 1999 kam ein Anruf, Freitagabend. Mein Handy ging, ich bin dann rangegangen, ja, Guido Westerwelle ist hier. Ich sage, schönen guten Abend, Herr Westerwelle. Ja, Sie haben ja diese Postkarte geschrieben, sind Sie immer noch flexibel? Ich sage, ja, bin ich. Dann rufen Sie doch bitte Montagmorgen mal den Bundesgeschäftsführer der FDP an. Ich glaube, wir haben da was für Sie. Schönes Wochenende. So, und dann saß ich da. Was heißt denn das jetzt? Das konnte wieder heißen, eine 4-Wochen-Tätigkeit oder was auch immer. Und dann war das die Stelle als Pressereferent des FDP-Generalsekretärs. Und ich habe am 1. Februar 1999 in der FDP-Bundesgeschäftsstelle angefangen. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich wusste ganz grob, wie Journalismus funktioniert. Ich hatte ja mal bei der Neuen Ruhr-Zeitung Praktika gemacht und hatte für so ein Wochenblatt geschrieben und war auch beim Bonner Generalanzeiger gewesen als freier Mitarbeiter. Also das kannte ich alles irgendwo so, aber in der Parteipressestelle jetzt mit der Bundespressekonferenz zusammenzuarbeiten, war schon nochmal ein neuer Schnack.
Ja, das war, glaube ich, ein ordentlicher Sprung.
Das war eine ganz, ganz harte Ausbildung und ich weiß noch, am Ende der ersten Woche sagte dann ein WDR-Journalist, so ein ganz alter, zu mir, wissen Sie, alles, was Sie mir gerade erzählt haben, haben Sie mir wahrscheinlich gar nicht erzählen dürfen. Und deshalb vergesse ich das auch alles wieder. Ich habe also da auch Menschen gefunden, die ein Interesse daran hatten, mich wieder auszubilden. Mhm. Ganz so ein bisschen wie in meiner Studentenverbindung. Und die mir halfen, Fuß zu fassen. Und nach 3 oder 4 Monaten kam Westerwelle dann zu mir und sagte also, Sie haben gerade Ihre Probezeit bestanden und wir gucken mal, dass wir bei der nächsten Gelegenheit Ihren Vertrag entfristen. Und dann bin ich zum Herbst 1999 fester Mitarbeiter der FDP geworden mit einer unbefristeten Stelle und Guido Westerwelle ist dann 2001 Parteivorsitzender geworden. Da bin ich stellvertretender Sprecher der FDP geworden und war dann richtig drin und konnte auch was zugegebenermaßen. Ich hatte dann wirklich gut gelernt. Ich hatte auch einen tollen Chef als richtigen Parteisprecher und wundervolle Kollegen. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht eine einzige Bewerbung geschrieben. Das ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr selten und ich glaube nicht, dass ich da zum Vorbild tauge. Wo ich vielleicht zum Vorbild tauge, ist, dass man immer erst zu einer Bahnlinie gelaufen sein muss, damit ein Zug vorbeikommen kann. Also ich habe mich tatsächlich wahrscheinlich immer übervorbereitet auf die Dinge, die eventuell auf mich zukommen könnten. Aber ansonsten habe ich da, glaube ich, einen Einstieg und dann später auch einen Aufstieg gehabt, der möglicherweise so heute nicht mehr möglich wäre.
Ja, interessant, wie sich die Zeiten ändern können. Ich meine, also heute wird sich, glaube ich, um die Stellen, wenn man für den Generalsekretär einer Partei arbeitet, fast geprügelt. Also weil es so viele Bewerber, glaube ich, auch einfach dafür gibt, dass so etwas auch, sagen wir mal, in diesem Lauf gehen kann, dass auch ein Westerwelle auf einen wartet praktisch. Also wie er es ja indirekt dir angeboten hatte mit der Postkarte, dass man sie dann schreibt, wenn man dann fertig ist und das dann auch wirklich dann etwas folgt und nicht nur ein leeres Versprechen ist, was ja auch häufig gegeben wird, ist schon sehr beachtlich. Was war denn so deine größten Herausforderungen und Lernerfahrungen in der Zeit, also bei diesem Werdegang vom Pressereferenten des FDP-Generalsekretärs bis hin halt zum stellvertretenden Sprecher der ganzen Partei?
Medienarbeit ist unglaublich viel Handwerk und sehr, sehr viel Intuition. Die Intuition kann man, glaube ich, nicht lernen. Die hat man oder hat man nicht. Das ist wie mit einem Zeichner oder großem Künstler, der seine Virtuosität auch aus dem Inneren und aus Talent schöpft. Mhm. Und mir hat es immer Spaß gemacht, Formulierungen zu entwickeln. Und ich war sehr, sehr begeistert, mir Herausforderungen auszudenken und wie wir sie lösen. Also Guido Westerwelle wollte jeden Morgen um 9 Uhr eine Idee haben. Mhm. Was machen wir heute? Weil es gab 2 Varianten. Entweder waren die anderen Parteien und Fraktionen gut im Geschäft. Mhm. Dann mussten wir ja gucken, wie kommen wir da rein? Wie kriegen wir einen Fuß in die Tür, dass wir mitlaufen? Mhm. In der Tagesschau, in der Heute-Sendung. Das waren ja damals noch die bestimmten Formate. Oder wie setzen wir eigene Zeitungsgeschichten? Oder es war nicht viel los. Und dann sagte Guido Westerwelle zu Recht, ja, und jetzt müssen wir erst recht loslegen, weil jetzt ist ja mal die Fläche frei. Die beschreiben wir jetzt selber. Also wir hijacken nicht andere Debatten oder Geschichten, sondern wir setzen selber Themen. Und er war ja ein Hans Dampf in allen Gassen und hat auch viel von uns gefordert. Und das war auch nicht jedermanns Sache, sich selber immer so unter Druck zu setzen und sich was auszudenken, was zu erfinden, was könnte heute der große Scoop sein. Mhm. Erfinden heißt jetzt nicht, dass man wie Donald Trump irgendwo sich was Spinnertes ausdenken soll. Aber wie kriegt man...
Oder wie Putin Geschichtsbücher neu interpretieren.
Also Wahrhaftigkeit ist tatsächlich im Mediengeschäft, auch wenn man das nicht glaubt, immer noch der Schlüssel. Mhm. Für ein gutes Zusammenarbeiten von Pressesprecher und Journalisten. Denn wenn man einmal einen Journalisten aktiv angelogen hat, selbst wenn man schon grob fahrlässig dem was Falsches erzählt hat, obwohl man es hätte besser wissen müssen oder können, ist das Vertrauensverhältnis zerstört. Das ist definitiv so und deshalb müssen alle Geschichten eine innere Wahrheit haben. Aber wie man das Äpfelchen so dreht, dass die schönste Seite nach vorne in die Auslage schaut, das ist ja natürlich die Aufgabe des Sprechers. Sprecher heißen auch manchmal Büchsenspanner. Sie müssen im Prinzip wie die Armbrustspanner im Mittelalter alles so vorbereiten, dass die Politiker das nehmen und abfeuern können.
Das ist ein guter Stichpunkt. Und zwar mit dem Vorbereiten. Wie viel in den Reden von so einem Politiker von der Größenordnung ist selbst geschrieben? Wenig? Gar nichts? Also außer nochmal drüber gucken und ein paar Notizen selber drüber schreiben. Wie viel ist da von dem Politiker drin in dem Moment? Das ist das, das frage ich mich seit 11 oder 12 Jahre alt bin.
Das ist jetzt eine klassische Juristenantwort. Das kommt darauf an. Ich gebe mal 2 Beispiele. Mhm. Es gibt Reden, die lassen sich Politiker komplett schreiben, weil sie so fachlich sind, dass das notwendig ist, dass Politiker sich diese Reden schreiben lassen. Weil wenn sie sich die selber ausdenken würden, sie viel Unsinn da reinschreiben würden. Mhm. Und dann gibt es Reden, die schreiben Politiker komplett selbst, weil nur sie selber wissen, was sie eigentlich ausdrücken und sagen wollen. Also wenn Guido Westerwelle als Parteichef eine Rede hielt, die Hauptrede beim Bundesparteitag, die ist dann auch gern mal 1 Stunde oder 1,5 Stunden lang, dann haben wir Wochen vorher angefangen mit Zettelboxen und Materialsammlungen, was alles rein muss. Und der Büroleiter hat eine grobe Struktur gemacht, im Prinzip wie einen hölzernen Tannenbaum, wo wir alle die Ideen reingehängt haben, also jetzt nicht bildhaft oder nicht wortwörtlich, so muss man sagen, nicht wortwörtlich, sondern bildhaft. Und gleichzeitig wussten wir aber alle, alles, was wir vorbereiten, schafft es natürlich nicht in die Endfassung der Rede. Mhm. Wir hatten dann auch oftmals Termine mit Guido Westerwelle, wo wir mit ihm im Land unterwegs waren oder bei Verbänden oder. Und dann gab ein Wort das nächste und dann sagte er immer, schreib das auf, das kommt in die Rede rein. Und dann wussten wir immer schon, das müssen wir natürlich machen, aber allein das kommt in die Rede rein, ist die Voraussetzung dafür, dass es anschließend nicht in der Rede stehen wird. Und dann hat er sich am Ende mit diesen ganzen Fassungen eingeschlossen und mit einem Diktiergerät und die ganze Rede komplett neu abdiktiert mit seinen eigenen Worten. Ganz manchmal hat er ein Beispiel von uns genommen oder eine Formulierung oder solche Dinge. Aber im Prinzip war es am Ende zu über 90% seine Rede. Nur diese Rede hätte er nie entwickeln können, wenn er nicht dank unserer Vorarbeit all das identifiziert hätte, was er nicht hätte haben wollen. Mhm. Das heißt also, wir haben ihm im Prinzip schon geholfen, das rauszufinden, was er wollte, indem wir ihm geliefert haben, was er nicht wollte. Und dann durften wir auch nicht irgendwie beleidigt sein, weil wir natürlich ohne diese massiven Zulieferungen, die am Ende nicht genutzt wurden, gar nicht dieses gute Ergebnis gehabt hätten. Und ein anderes Beispiel, Extrembeispiel ist, als in Afghanistan drei Bundeswehrsoldaten durch einen Minenanschlag zu Tode kamen, kriegte ich am Abend vor der Feier, als Angela Merkel in Selsingen die Trauerrede hielt, einen Anruf aus dem Bundeskanzleramt. Es war mehr oder minder Osterferien und die Redenschreiberabteilung dort war recht dünn besetzt und das Produkt gefiel der Kanzlerin nicht. Und dann bekam ich die Bitte, diese Rede komplett zu überarbeiten. Und die habe ich dann komplett von vorne bis hinten überarbeitet. Ich habe die fachlichen Informationen genommen, aber ich habe einen völlig neuen menschlichen Duktus da reingebracht. Ganz einfache Formulierungen. So wie man das seiner Großmutter oder einem Freund oder Nachbarn erklären würde. Nicht einem großen Publikum in einer Kirche. Nicht einem Fernsehpublikum, sondern jemandem, der einem persönlich gegenüber sitzt. Und habe versucht, Formulierungen zu finden, die vom Ohr am besten direkt ins Herz gehen und den Umweg übers Hirn gar nicht nehmen müssen. Und habe das als Vorschlag nach 1,5 Stunden ins Kanzleramt zurückgeschickt. Und am nächsten Tag habe ich dann über Phoenix die Übertragung gesehen und diese Rede hat die Kanzlerin 1:1 vorgetragen. Und niemand hat gemerkt, dass es nicht ihre Worte waren. Und das ist dann vielleicht auch gut, wenn man als Redenschreiber es schafft, diesen Effekt zu erzeugen. Also man wird am Ende nie identifizieren können, war es der Redenschreiber oder der Politiker, weil beides muss zusammenpassen. Anders funktioniert es einfach nicht.
Wie ist es denn in der Politik mit den Spin-Doktoren und dem Framing? Ist das wirklich so stark präsent und viel oder ist das eher, sagen wir mal, eine überzogene Darstellung, wie man sie dann in Filmen findet?
Ja und nein. Es ist genau so und es ist nicht überzogen, wie man es in den Filmen findet. Also wer mal halbwegs wissen will, wie es ist, der soll sich Thank You for Smoking angucken. Ein grandioser Film über die Waffen- und Tabak- und Zuckerlobby. Und das mag hier und da in Einzelbeispielen überzogen sein, aber teilweise ist es wirklich so. Und das Spin-Doctoring ist, wenn man es gut macht, auch heute noch elementar. Es ist anders geworden, weil die Journalisten als zentrale Überbringer der Stimmung, des Spins, des Framings bei Weitem nicht mehr die Rolle haben wie vor 15 oder vor 25 Jahren.
Inwiefern?
Ich will ein Beispiel geben. Als ich anfing 1999, da gab es ganz, ganz wenig Talkshows im Fernsehen. Es gab am Sonntagabend Sabine Christiansen und Talk im Turm. Talk im Turm lief auf Sat.1, Sabine Christiansen im Ersten. Und dann gab es eventuell noch auf dem dritten Programm hier und da was Politisches und das war's. Und wenn man mit einer Botschaft bei Sabine Christiansen saß, Sonntagabend 21.45 Uhr im Ersten, dann konnte man das, was man dort erzählte, am nächsten Morgen oder Vormittag, am Montagvormittag auf einer Pressekonferenz nochmal erzählen. Und die politische Konkurrenz stieg dann ein mit Erwiderungen in den Zeitungen oder im Hörfunk auf den Dienstag, also beispielsweise Dienstag im Frühinterview oder in der Zeitung, die Dienstag früh erschien. Und auf diese Art und Weise kam eine Debatte in Gang, die dann eventuell bis zum Mittwoch hielt. Und dieser Ablauf zwischen Sonntagabend und Mittwoch früh, der ist heute verdichtet auf eine Stunde, teilweise in Echtzeit nach einer halben Stunde verpufft, durch Social Media.
X zum Beispiel.
Ja. Ex ganz stark, also Sachen werden sofort verarbeitet, in jeder Hinsicht auch teilweise kaputt gemacht, wo man früher eine tolle Formulierung hatte, die tatsächlich eben am nächsten Tag in jeder Zeitung stand. Das ist heute nach 2 Stunden durch. Und inklusive Memes. Das heißt also, diese Beschleunigung, die macht das Spin-Doktorentum unnütz. Weil tatsächlich Journalisten gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen sind, 1 oder 2 oder 5 gute Leute zu kennen, die ihnen erklären, was damit gemeint ist und zu graunen, wie das eventuell ausgehen könnte und sonst was. Dann suchen die sich alles über Social Media heute selber zusammen.
Okay, das ist spannend zu wissen. Also hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Ja, also Social Media ist eine unglaubliche Demokratisierung der Medien gewesen, aber dummerweise auch verbunden mit dem Problem, dass eben viel Falsches oder Halbfalsches oder Ungenaues mit reinrutscht und die Journalisten als Gatekeeper der Informationen, die eben in Hintergrundgesprächen sich die Meinung A holen und die Meinung B holen und das alles zusammenpuzzeln und dann sehr, sehr gut informiert sind, die werden heute gar nicht mehr so wahrgenommen. Die gibt es natürlich immer noch, aber sie werden nicht so wahrgenommen, weil auf X jeder behaupten kann, er hätte das von dem und jedem erfahren. Und man kann Erdichtetes und Gespinntes und Halbwahres und Wahres überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Ganz oft jedenfalls nicht. Und das ist sehr traurig.
Ja, aber der Vorteil ist natürlich, dass die Informationen sich relativ schnell verbreiten. Also sagen wir mal in politischen Ausnahmesituationen. Also mir fällt da jetzt zum Beispiel der Putsch 2016 in der Türkei ein. Da habe ich damals im Bett gelegen mit dem iPad in der Hand und habe halt bei Twitter damals noch in Echtzeit die Informationen halt verfolgt, wie das war, wo jetzt gerade Kämpfe waren. Da waren Bild, Spiegel, gar nicht so schnell, um die Informationen zu geben. Die kamen dann teilweise mit Stunden erst später, wo sie Sachen bestätigt hatten, die aber schon auf Twitter riesengroße Diskussionen mit Bildbeweis und allem drumherum hatten.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen, wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition, wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet, wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Ja, das ist ja eine ganz andere Dynamik. Ich meine, es wird ja auch oft den Journalisten vorgeworfen, dass die Qualität stark nachgelassen hat bei den Journalisten. Also einfach auch, weil sich das ganze Handwerk verändert hat, auch durch die Digitalisierung, dadurch, dass Zeitungen nicht mehr die Absätze haben wie früher, dass das Geld wegbleibt. Wie siehst du das denn als Profi?
Warum soll ich dann noch was abonnieren? Ich kenne, obwohl ich in diesem Metier immer gelebt habe, habe ich selber kein Abonnement von irgendwas. Ich habe kein Spiegel Plus, ich habe kein Bild Plus, ich habe kein SZ Plus. Ich habe das alles nicht.
Ja,
also man kriegt es dann vielleicht mit Verzögerung oder als Screenshot auch über X irgendwann. Oder fragt einen Freund, kannst du mir das mal gerade kopieren oder. Das geht alles. Aber wir dürfen uns dann natürlich ehrlicherweise nicht beschweren, dass es nicht mehr Journalisten gibt, die, oder jedenfalls nicht mehr so viele Journalisten gibt, die eben tatsächlich Informationen aufbereiten, überprüfen, auch lange Linien mal verfolgen, das abgleichen mit dem, was hat er noch vor einer Woche erzählt oder was hat er vor einem Monat erzählt. Das ist natürlich was dann an Verlust automatisch entsteht, weil Journalismus gibt's nicht für lau, guten Journalismus schon gar nicht. Und die zweite Sache, die vielleicht ein echtes Problem geworden ist, ist, dass Journalisten aus ihrer Neutralität heraus immer stärker Akteure werden was menschlich allzu menschlich ist, dass man sich für eine Sache begeistert, aber eigentlich sind Journalisten die Beobachter und Politiker die Akteure. Und die einen sollten sich mit den anderen nicht gemein machen und der Pressesprecher sollte versuchen, einen Ausgleich herzustellen und auch nicht weder die Journalisten einkaufen noch seinen Politiker über Gebühr so vermarkten, obwohl er das eigentlich gar nicht hergibt, sondern auch eine ziemlich objektive Instanz zwischen beiden sein. Und dafür bleibt vor allen Dingen aufgrund der Zeitabläufe einfach gar nicht mehr die Zeit, das sauber auszutarieren und dementsprechend verlieren auch, also die einen sind überinformiert und die anderen verlieren die Lust. Und das ist, oder den Überblick oder beides, und das ist am Ende für eine Demokratie auch nicht gut, dass man eine hochinformierte Elite hat, die tatsächlich alles liest und alles weiß und ganz, ganz viele, die sagen, ich komme da einfach nicht mehr mit. Und dann eben nicht mehr die gute alte Regionalzeitung, die eben morgens auf dem Frühstückstisch liegt, weil das nicht mehr zu bezahlen ist. Ja. Also auch für den Verleger nicht mehr.
Ja, klar.
Für die Abonnenten auch nicht mehr, aber auch für den Verleger nicht mehr. Wir haben ja in Berlin einen enormen Verlust an Meinungsvielfalt dadurch, dass immer mehr Redaktionen sich aus Kostengründen zusammenschließen, gemeinsame Redaktionsbüros betreiben, was bis zu einem gewissen Grad bestimmt geht, weil wer die Kieler Nachrichten liest, der wird nicht am selben Tag durch die Bundesrepublik fahren und abends noch den Donaukurier sich kaufen. Da kann also derselbe Artikel durchaus in beiden Zeitungen stehen, ohne dass man das Gefühl hat, man kriegt hier irgendwo eine Einheitsberichterstattung. Aber wenn es nur noch Sammelredaktionen sind, sodass man das Gefühl hat, man liest überall dasselbe, dann ist das auch nicht gut. Deutschland hatte mal vor 25 Jahren und auch noch vor 15 Jahren eine tolle, vielfältige Zeitungslandschaft und das ist ziemlich verloren gegangen, leider.
Das ist schade. Also das ist, wie du das ja auch gesagt hast, das ist für die Demokratie nicht gut, das ist für die Meinungsbildung nicht gut. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass praktisch die eigentliche Arbeit noch von der dpa gemacht wird und dann wird das von den ganzen anderen Redaktionen nur noch kopiert und die Frage halt dann da ist.
Es wird ja gar nicht mehr nur noch kopiert, das geht ja teilweise über KI direkt rein in die Feeds.
Schrecklich.
Ah, weiß ich nicht. Wir müssen eine andere Medienkompetenz entwickeln. Aber das ist natürlich was, was aufwendig ist, was ich nicht von jedem erwarten kann. Wir müssen bei den Kindern ansetzen und, Stichwort Studentenverbindung, bei den Studenten wieder. Dass die das mitkriegen. Die Technik können die alle. Aber dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, was das bedeutet und wo man eventuell noch weitere News herbekommt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dass man weiterhin diskutiert. Das ist vielleicht noch wichtiger, dass man merkt, am Ende geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um Meinungen.
Definitiv. Aber das Schwierige ist, glaube ich, was ich viel bei Menschen beobachte, die jetzt, sagen wir mal, so 20 sind, die haben, sagen wir mal, was das Social Media Konsumieren betrifft, die sitzen halt praktisch den ganzen Tag da und scrollen durch ihren Feed, ne? Und bleiben dann da kleben, wo dann das Handwerk so funktioniert hat, dass ein Hook drin ist, dass die Leute dann lang genug, mehr als die 3 bis 5 Sekunden an diesem Video oder diesem Inhalt kleben bleiben, damit es dann für den Creator gewertet wird. Und das ist ja auch irgendwo so ein bisschen so ein Zombie-Modus, ne? Also der da im Raum ist.
Ja, wobei das sind die Leute, die eben vor 15 Jahren Trash-TV geguckt haben und vor
Wobei ich eine Generalamnestie für die Leute aussprechen würde, die die erste Staffel von Big Brother geguckt haben. Das war was anderes.
Absolut richtig und aus gutem Grund. Sie wissen warum.
Warum?
Guido Westerwelle war dort zum Gast.
Stimmt.
Und ich habe das damals mit eingetütet und wir haben uns viel, viel Gedanken darüber gemacht, ob man das tun darf oder nicht, ob man da hingehen darf oder nicht. Und Thomas Gottschalk hat am selben Abend Wetten, dass moderiert. Und es war ein unglaubliches Politikum, ob man das machen darf, sich als Politiker, Guido Westerwelle war damals noch FDP-Generalsekretär, ob man sich als Politiker, Spitzenpolitiker mit, wie es damals hieß, mit dem Pöbel gemein machen darf. Und Thomas Gottschalk hat dann Wetten, dass begrüßt und hat gesagt, also er wäre unglaublich dankbar, dass jetzt alle hier ZDF eingeschaltet hätten und Wetten, dass eingeschaltet hätten, während ja gleichzeitig Guido Westerwelle auf, das war glaube ich damals noch RTL und gar nicht mal RTL 2, auf RTL bei Big Brother zu Besuch wäre und daraufhin haben unglaublich viele Menschen, man kann das an den Einschaltquoten, die ja teilweise sekundengenau erhoben werden, ablesen, ZDF ausgeschaltet und sind zu Big Brother rübergegangen und er hat damals im Prinzip den Fehler gemacht, dafür noch Werbung zu machen.
Ja, klassisch.
Und wir haben, ich glaube, wir haben, wenn ich es richtig weiß, am Donnerstag hat Guido Westerwelle bei TV Total den Raab der Woche bekommen.
Aha.
Dieses goldene Gipsungetüm. Am Samstag war er bei Big Brother und am Sonntag bei Sabine Christiansen und hat dann da eben auch nochmal erzählt, dass es vielleicht richtig ist, um Menschen für Politik zu begeistern, auch in die Formate zu gehen, wo man eigentlich keine Politik erwarten würde. Und ob ich das nun mag oder nicht, aber der TikTok-Wahlkampf der Linkspartei jetzt bei der Bundestagswahl ist irgendwo eine späte Betätigung, dass man überall da hingehen muss, wo Menschen politische Inhalte suchen oder überhaupt nur Inhalte suchen. Denn man wird die Menschen nicht so erziehen können, dass sie sich immer nur in Qualitätsmedien ihre Inhalte holen und ihre politische Meinung bilden. Das ist absurd. So funktioniert Demokratie nicht. Und deshalb, Politik, Medien werden sich da anpassen müssen, dem Konsumverhalten der Menschen. Und man kann darüber nicht den Stab brechen.
Das sieht man ja auch jetzt. Bei der letzten Bundestagswahl haben ja viele, viele Parteien ja auch bis hin zur CDU einen sehr, sehr starken Social-Media-Werbeauftritt hingelegt oder Wahlkampfauftritt hingelegt. Also wo viele Abgeordnete halt auch so ein Personal Branding halt auch praktisch durchgeführt haben, wo sie als auch Mensch aufgetreten sind, wo eine höhere Nährbarkeit war, wo man praktisch so ein bisschen sich halt in die Köpfe gucken lassen. Und es ist ja so ein bisschen immer so ein Trend, der von Amerika ausgeht. Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Sendung. Lass uns noch mal ein bisschen auch im Hinblick auf die Zeit auch noch weiter auf deinen Werdegang gehen. Weil du bist ja von 2009 bis 2011 stellvertretender Sprecher der Bundesregierung gewesen. Und das war ja jetzt auch eine Zeit, die sehr interessant war. Also es war ja auch, glaube ich, März 2011, wo der Atomausstieg beschlossen worden ist mit dem Tsunami, der in Japan das Atomkraftwerk dort erwischt hat.
Ja, Fukushima.
Fukushima, genau. Und war das schon die Zeit, wo Gutenberg Plagiatsvorwurf hatte? Das war doch 2011, oder? Gleiche Zeit, oder? Das war ein bisschen zwei, drei Monate später im Sommer dann.
Also es war jedenfalls noch in meiner aktiven Zeit. Ich bin stellvertretender Regierungssprecher geworden im späten Oktober 2009 und bin ausgeschieden in den ersten Tagen des September 2011. Und ich darf das ehrlich zugeben. Also ich habe tatsächlich zwei Gutenberg-Witze erfunden.
Echt? Welchen denn?
Der eine war, dass ein Mensch von Canon, von der Kopierfirma Canon ins Bundesverteidigungsministerium kommt und sagt, Entschuldigung, ich komme von Canon, ich soll den Kopierer reparieren. Und da sagt der Pförtner, tut mir leid, der ist nicht da, der ist in Afghanistan. Und der zweite Witz ist, dass mit dem ist Bernd Stelter dann später noch durch den Kölner Karneval getingelt, dass die Uni Bayreuth eine Doktorklappe eingerichtet hat für alle, die ungewollt Doktor geworden sind. Und als Regierungssprecher durfte ich natürlich nicht gegen meine eigenen Kabinettskollegen auch noch Witze in die Welt setzen.
Mhm.
Und habe das dann immer irgendwelchen Journalisten erzählt, damit die das dann weitererzählten. Und das hat auf die Art und Weise ganz gut funktioniert, ja.
Spannend. Wie bist du denn damit umgegangen, als dann Fukushima passiert ist und Merkel da eine 180-Grad-Wende, was die Energiepolitik betrifft, passiert ist?
Ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich habe ja eben gesagt, mein Vater war Chef von zwei Kraftwerken. Das waren Müllheizkraftwerke, jetzt nicht unbedingt Atom, aber er hätte mal Chef des Atomkraftwerkes in Biblis werden sollen, aber im RWE. Deshalb war Atomkraft bei uns zu Hause in der Familie nie so ein Thema, also nie so ein Angstthema.
Mhm.
Es gibt halt auch unglaublich viele technische Unterschiede, aber es gibt in der Politik auch Dinge, die sind nicht nur rational zugänglich. Und ich habe es mitgemacht von Freitag früh, es bleibt alles beim Alten, zu Montagmittag, es wird alles umgekrempelt. Und es ist auch nachzulesen, es gibt einen hervorragenden Chronistenbeitrag von Günter Banners von der FAZ, 10 Jahre nach Fukushima von 2021, der das alles haarklein aufzählt. Ich glaube, man hätte nichts machen können, aber umgekehrt ist, das muss ich als Staatsbürger sagen, natürlich auch eine Entscheidung getroffen worden, ohne zu wissen, wo es anschließend herkommt.
Ja, die Probleme haben wir ja bis heute.
Ja, man muss eben als Politik, ich will nicht sagen kritiklos immer hört auf die Wissenschaft machen, weil so einfach funktioniert Regieren nicht. dass es immer nur eine Lösung gibt. Man fragt die Fachleute und am Ende ist klar, das musst du machen. Mhm. Aber man kann auch nicht die Grundrechenarten außer Kraft setzen. Wenn man einen Energiebedarf hat und ein Land braucht so und so viel Energie und die Industrie braucht das.
Stärkste Volkswirtschaft ja, der Welt.
Dann muss man gucken, wo es herkommt. Und gerade bei der Stromübertragung gibt's Widerstände in doppelter Hinsicht. Einmal durchs Kabel und einmal, wenn Leitungen gebaut werden sollen, durch die Menschen. Und man braucht eine sogenannte Grundlast, also das, was immer da ist. Mhm. Und das darf nicht abhängig sein von Faktoren, die man am Ende nicht beeinflussen kann, sondern das muss man tatsächlich in der Hand haben. Mhm. Und gleichzeitig verstehe ich viele, die Angst vor Atomkraftwerken haben, weil ehrlicherweise ja, die Endlagerfrage immer noch sehr, sehr schwierig zu lösen ist.
Wobei, und da möchte ich ja mal kurz eine Lanze brechen für Atomkraftwerke. Viele Leute haben halt so Angst vor der Technik der 60er Jahre. Die ganze Geschichte ist ja mittlerweile ja auch mal weiterentwickelt worden. Es gibt ja auch mittlerweile modernste Generationen von Atomkraftwerken, wo ja auch Flüssigkeiten verwendet werden, die nicht verdampfen können, wo dann nicht diese Knallgasexplosion stattfinden kann, wie das ja dann in Tschernobyl der Fall war und dann halt auch in Fukushima, weil schlauerweise die Kühlgeneratoren oder die Stromgeneratoren, die die Kühlung durchführen, ja dann zur Meerseite hingebaut worden sind, die dann als erstes halt auch zerstört worden sind durch die Welle. Dass das heute alles wesentlich sicherer ist als noch vor 50, 60 Jahren. Also wie gesagt, der Podcast wird hier nicht von der Energiewirtschaft,
Atomlobby gesponsert. Nein.
Das haben wir bis jetzt nicht hingekriegt.
Nein. Also ich glaube nur, dass viele rationale Ängste im Umlauf sind und Ängste haben ein großes Problem. Mhm. Niemand muss sie plausibilisieren.
Ja.
Wer Angst hat im politischen Bereich, hat Angst. Also als Wähler oder als Staatsbürger, der hat einfach Angst. Mhm. Und da kann man fünfmal hingehen und sagen, das ist unbegründet. Wenn die Menschen die Angst trotzdem haben, muss Politik darauf reagieren. Das ist vielleicht eine ganz, ganz bittere Erkenntnis. Mhm. Aber wir sind eben nicht Kinder. Da kann man sagen, wisst ihr was, das versteht ihr noch nicht. Und wir als Eltern machen das jetzt anders und später werdet ihr mal verstehen, dass es richtig war. Mhm. So darf aber eine Regierung, so darf ein Parlament nie umgehen mit Wählerinnen und Wählern. Ja. Sondern wenn Politik es nicht schafft, Entscheidungen sauber zu kommunizieren, ist es, so ungerecht das ist, immer die Schuld der Politik.
Ja, klar.
Und bei der Nukleartechnik ist es einfach nicht gelungen und irgendwann vielleicht auch nicht mehr gewollt gewesen.
Kann man sich gut vorstellen. Wie war das denn? Also ich glaube auch die Aussetzung der Wehrkraft ist doch
ja
bei dir in deiner Zeit gewesen, oder?
Das war 2010, 11. Also es war tatsächlich eine Folge der Sparbeschlüsse. Es gibt eine Sparklausur von 2010, wo man auf ein Einsparvolumen von so und so vielen Milliarden Euro kommen musste. Wir reden über ein niedriges, zweistelliges Einsparvolumen. Also es war noch gar nicht so grandios. Heute sind wir ja ganz andere Zahlen gewöhnt. Mhm. Und Karl Theodor zu Guttenberg hatte dann, während er in den USA war, die Nachricht gespielt, wenn er diese Summen sparen solle, müsse er die Wehrpflicht aussetzen. Schlichtweg, weil natürlich eine Wehrinfrastruktur Geld kostet. Wir reden jetzt heute wieder darüber. Mhm. Und dann hat er das vorangetrieben, die Aussetzung der Wehrpflicht, um Geld einzusparen. Mhm. Vor allen Dingen eben Kaserneninfrastruktur, den Sold der Wehrpflichtigen und. Dann hat die Bundeswehr verkleinert und professionalisiert. Und dann ist, weil ja am Wehrpflicht auch der Zivildienst dranhängt. Mhm. Und der Zivildienst eben auch bedeutet, dass es Hilfe gibt in der sozialen Infrastruktur, auf dem Rettungswagen, im Krankenhaus, im Kindergarten, in der Pflege. Mhm. Der Bundesfreiwilligendienst geschaffen worden, der heute noch eine Vorhaltefunktion hat für den Fall der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, weil man dann auch wieder einen Zivildienst brauchte. Mhm. Und es gibt seit 2011 dann eben auch rund 35.000 Menschen, die sich jedes Jahr freiwillig bereit erklären, ungefähr das zu machen, was früher Zivildienstleistende unter Zwang gemacht haben, nämlich in der sozialen Infrastruktur zu helfen.
Wobei das ja ganz andere Zahlen leider auch sind und viele Institutionen darunter ja auch leiden. Dass
ja, ganz so ist es nicht. Wenn Sie mal sehen, am Ende hatten Sie 90.000 halbjährliche, also 45.000 Mannjahre. Mhm. Gegenüber 35.000 okay, Freiwillige gut. Jetzt, das ist
gar nicht so weit auseinander.
Der Zivildienst war am Ende nur noch ein halbes Jahr. Das waren 90.000 in einem Jahr, also 45.000 im Gesamtjahr.
Wie war das denn für dich in deinem Alltag als stellvertretender Sprecher der Bundesregierung? Vor allem, das sind ja Zeiten gewesen, das waren ja wirkliche Paradigmenwechsel, die da stattgefunden haben. Etwas, was ja auch Merkel bis heute ja auch vorgehalten wird, wohl, dass die Bruchpunkte sind, wo man sagt, da hat sie sich irgendwie von der bürgerlichen Politik, also so in der Wahrnehmung der Bürger halt, entfernt, also ein Divergenzpunkt. Wie hast du das denn wahrgenommen? Wie war denn euer Alltag? Wie war es denn auch so, mit denen zusammenzuarbeiten? Weil du hast ja eben gesagt, freitags war es noch alternativlos und Montag war dann die 180-Grad-Wende alternativlos.
Man muss klar wissen, ein stellvertretender Regierungssprecher ist nicht nur die Nummer 2, sondern er ist die Nummer 2b, automatisch. Also es gibt einen Regierungssprecher, das war in meinem ersten Jahr Ulrich Wilhelm und das war in meinem zweiten Jahr dann das erste Jahr Steffen Seibert. Mhm. Und der ist die Nummer 1. Und der ist morgens in der Morgenlage mit der Kanzlerin. Der leitet das Bundespresseamt. Der ist ganz dicht dran an allen Entscheidungen. Und der stellvertretende Regierungssprecher ist wirklich nur, wie Prinz Harry sagen würde, the spare. Das Ersatzteil. Ja, wir waren immer auf dem tatsächlichen formalen Informationsstand wie auch die Nummer 1. Mhm. Aber wir wussten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eigentlich nie so genau, wann wir eingesetzt werden. Weil wir waren, ja, wir hatten auch feste Termine in der Wochenplanung, das waren relativ wenige und eher die unwichtigen. Und wir wurden eingesetzt, wenn eine Situation entstand, die das nötig machte. Und das heißt, man ist so ein bisschen wie in einer freiwilligen Feuerwehr, man ist auf Wache. Mhm. Und es gibt Tage, da passiert gar nichts und es gibt Tage, da überschlägt sich alles und man muss aber zu jeder Minute hundertprozentig topfit sein.
Hat es auch eine Art Rufbereitschaft? Also so, dass es war, wenn um 3 Uhr nachts...
Das war nicht nur eine Rufbereitschaft, wir waren einfach 24/7 im Dienst. Also okay. Es gab keine Zeit ohne... Ich will ein Beispiel nennen. Morgens 6:30 ging das Telefon, Reuters ruft an, die Nachrichtenagentur Reuters, Wirtschaftsnachrichten hauptsächlich machen die, die machen auch viel Politik, aber in der Wirtschaft sind sie besonders stark. Und es würden in Asien die Märkte verrückt spielen. Es gäbe das Gerücht, die Kanzlerin würde zurücktreten.
Wenn der Jens
in Shanghai, fällt. Ja, nee, es war in Shanghai und Singapur, glaube ich. Und es gäbe Kursbewegung des Euro, bababa. Und dann habe ich gesagt, also habe mich dann gar nicht abgestimmt mit der Kanzlerin, sondern es war ja klar, dass das Unsinn war. Und habe gesagt, also Sie können einen deutschen Regierungssprecher zitieren, das sei Bullshit. Einfach nur mit dem Wort Bullshit. Und das ist auch international geländegängig, das können Sie gleich in englischsprachigen Dienst übersetzen, gibt es keine Übersetzungsfehler und nichts. Und dann beruhigte sich der Markt wieder. Und ich kam mir eigentlich ganz clever vor und dann fragte mich später die Kanzlerin im Laufe des Vormittages, das war ein Donnerstag, ja, warum ich denn überhaupt irgendwas gesagt hätte, weil ich hätte zwar die Märkte beruhigt, aber gleichzeitig hätten ja offenbar Leute mit relativ hohen Summen gegen den Euro gewettet und durch die Kurserholung des Euro dann auch wieder Kursgewinne gemacht. Und wenn die eingesetzte Summe groß genug ist, kann man auch mit der dritten oder vierten Dezimale nach dem Komma immer noch ordentlich Kursgewinne machen, rechnerisch. Mhm. Ich sage, was hätte ich denn machen sollen? Ja, sie hätten versuchen müssen, die Geschichte klein zu machen. Ich sage, die Geschichte lief schon. Also, dass in Asien sich die Kurse bewegen und dieses Gerücht im Umlauf ist, das konnte ich nicht mehr zurückholen. Ja, aber es wäre trotzdem schlecht. Und da war es ein bisschen grummelig und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, ohne dass mir jetzt eingefallen wäre, wie ich das hätte anders machen können. Und abends um 9 war sie nach Brüssel geflogen zum Euro-Gipfel, also EU-Gipfel. Und dann rief sie mich an und lachte und sagte, wissen Sie was, ich habe auch gerade offenbar irgendwie einen halben unbedachten Satz gesagt oder ein falsches Wort benutzt oder sonst was. Ich habe auch gerade den Euro-Kurs bewegt und ich finde, der Fairness halber sollten Sie das wissen. Und dann waren wir auch wieder miteinander versöhnt. Aber das sind natürlich so Extremsituationen, wo man schon Blut und Wasser schwitzt, weil man eben merkt, dass man, egal was man sich denkt, manchmal einfach Dinge nicht richtig machen kann. Und das hat mich schon Jahre meines Lebens gekostet. Und deshalb würde ich auch heute noch immer sagen, dass meine Zeit als Regierungssprecher gerade nicht die schönste Zeit meines Berufslebens war. Weil man doch in ständiger Anspannung, bisweilen Angst lebt, alles richtig zu machen. Gleichzeitig eben als Nummer 2b nie so dicht dran ist, dass man wirklich alles hundertprozentig weiß, um alles richtig zu machen. Es ist so gesehen wahrscheinlich sogar fast schwerer, der Stellvertreter zu sein als der Erste. Weil beim Ersten, der Erste weiß wenigstens genau, wie alle Sachen sind. Der Zweite muss sich unglaublich viel denken. Und wir hatten vor der Regierungspressekonferenz, die ich einmal pro Woche machte, gibt immer drei Regierungspressekonferenzen, montags, mittwochs, freitags. Und ich habe in aller Regel eine davon gemacht. Der erste Regierungssprecher, die beiden anderen. Da gab es dann immer morgens um 8:30, 9:00 Telefonaten, Anruf der Kanzlerin. Und dann fiel das 20 Sekunden lang aus. Und dann sagte sie also, kam ja damals auch schon die Griechenkrise hoch, die Eurokrise. Sagte sie also, Griechenlandkrise, alles wie immer, Wehrpflicht, wissen Sie auch Bescheid. Machen Sie einfach alles so wie immer, ist schon in Ordnung. Und zu dem neuen Thema XY kam dann von ihr ein Satz. Und dann durfte man mit einem neuen Satz und seinem ganzen anderen Wissen das bestreiten, was natürlich mittlerweile sich weiterentwickelt hatte, und musste aber trotzdem immer ganz eng an dem kleben, was vorgegeben war. Man hat eben gerade, anders als in meiner vorherigen Arbeit für Partei und Fraktion, ich war ja auch 2006 bis 2009 Fraktionssprecher, überhaupt keine Freiräume als Regierungssprecher. Man muss unglaublich präzise und eng und in Teilen auch langweilig reden, weil es Sprachregelungen gibt, die sind mit den europäischen Partnern abgestimmt, weil es Sprachregelungen gibt, die sind mit der amerikanischen Regierung abgestimmt, der japanischen, was weiß ich. Also es gibt Dinge, von denen man gar nicht weiß, wo das überall herkommt, und deshalb darf man da nicht ausbüchsen, damit alle möglichst eng beieinander marschieren, was unglaublich richtig und wichtig ist. Aber was natürlich einem Menschen, der ein bisschen mit Sprache spielen möchte, ein bisschen fantasievoll in Bildern denkt, grauenhaft ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei allem, was ich hatte zwei Dienstwagen, zwei Fahrer, die sich in der Morgens- und Nachmittagsschicht abgelöst haben. Ich hatte ein Büro mit einer Sekretärin und einer Büroleiterin in einer ganz tollen Lage. Und
ja, du hast ja mal im Vorgespräch gesagt, dass du ein Mann ohne Mantel warst.
Ja, genau. Ich war ein Mann ohne Mantel. Das hat mir der Ulf Röller vom ZDF gesagt, der immer noch fürs ZDF auf Sendung ist. Er sagte, du, also ab jetzt bist du der Mann ohne Mantel, weil mehr als 3 Meter läufst du, egal wie das Wetter ist, in Berlin nie zwischen Autotür und Gebäudetür irgendwo hin und her. Aber dieses ganze Brimborium ist wenig wert. Ich bin am Anfang, habe ich die alle nicht benutzt, die Dienstwagen. Die haben mich nicht abholen lassen. Ich bin S-Bahn gefahren oder U-Bahn, und dann rief morgens in der U-Bahn mal die Bundeskanzlerin an. Und dann stand ich in so einer dicht gedrängten U-Bahn und sagte auf einmal, guten Morgen, Frau Bundeskanzlerin. Und um mich herum haben alle geguckt, als ob ich mit Gott telefoniere. Und ich sage, ich muss jetzt erstmal aussteigen, damit wir in Ruhe telefonieren können, weil sonst hören hier 27 Leute zu. Das ist ja in Berlin morgens alles immer sehr eng. Die U-Bahn ist ja ohnehin nicht groß, und wenn dann alle aneinander stehen, dann hört man das so. Und dann lachte sie und sagte, ja, ich habe Ihnen ja gesagt, das mit dem Dienstwagen hat auch Vorteile. Dann, ab dem Zeitpunkt habe ich ihn dann auch genommen, weil ich dachte, okay, die Show kannst du einmal bringen. Aber mehrfach dann doch nicht, weil es war ja ihre Zeit, die ich ihr klaute, und nicht meine eigene. Und trotzdem, ich habe das alles nicht gemocht. Ich bin nicht so gebaut. Es gibt Leute, denen ist das unglaublich wichtig, und für mich war es eher lästig. Also auch, ich habe 2 Jahre im Bundeskabinett gesessen, ein scheußlicher Kaffee, den man da kriegt, in so kleinen silbernen Alfie-Kannen. Ich weiß nicht, wann der morgens gekocht wird, damit der in genügenden Mengen für alle Kabinettsmitglieder und Mitarbeiter, die dabei sitzen müssen, vorhanden ist. Der ist dann auch schon, wahrscheinlich kann man damit auch Schuhe putzen. Der schmeckt einfach nicht.
Den Boden polieren.
Ja, also es ist nicht meine Welt. Ich habe
immer Politik gemacht. Bist du deswegen 2011 raus dann? Oder?
Nee, das war tatsächlich, ich wäre es gern geblieben, natürlich. Also jeder, der das macht, der bleibt es auch gerne, auch wenn es hinter im Rückblick vielleicht unglaublich anstrengend war. Aber natürlich gibt das dem Affen eine Zeit lang Zucker. Nur es ist so, dass der stellvertretende Regierungssprecher immer vom Koalitionspartner kommt. Das waren wir als FDP. Und das Benennungsrecht, nicht das förmliche Ernennungsrecht, aber das Benennungsrecht hatte in dem Fall eben Guido Westerwelle als Vizekanzler. Und der hatte beim Parteitag, der über den Koalitionsvertrag befand, mich anschließend auf die Bühne geholt. Und also Parteitag war zu Ende, wir hatten noch so ein paar Aufräumarbeiten und Besprechungen. Und dann sagte er, kommen Sie mal her, ich muss noch Ihnen was sagen. Ich habe mit der Kanzlerin über Sie gesprochen und sie ist einverstanden. Und mir war dann plötzlich schlagartig klar, es gibt eigentlich nur eine Personalie, über die Kanzlerin und Vizekanzler reden müssen. Das ist der stellvertretende Regierungssprecher, weil die Ministerien, die macht jeder für sich selber klar. Und in CDU-Ministerium hätte ich ja nicht reingekonnt. Damals jedenfalls nicht. Und Dementsprechend musste das der stellvertretende Regierungssprecher sein. Und dann sagte ich, das ist aber ein ziemlich großes Stück Kuchen, was Sie mir hier hinlegen. Und dann schlug er mir lachend auf die Schulter und sagte, ach was, schlimmer als ich ist die auch nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das stimmte nicht. Ich habe zu Angela Merkel nie das Verhältnis gehabt wie zu Guido Westerwelle. Weder in der professionellen Ähnlichkeit noch in der menschlichen Zusammenarbeit. Mhm. Aber ich war es dann erstmal, und als Guido Westerwelle als Parteivorsitzender 2011 abgelöst wurde durch Philipp Rösler, hat auch Philipp Rösler seine eigenen Leute in die Positionen bringen wollen, was er durfte. Mhm. Und hat mich dann ablösen lassen. Wo ich emotional Abzüge in der B-Note geben würde, war, dass ich das aus der Bild-Zeitung erfahren habe. Mhm. Samstag morgens stand im August, Ende Juli oder Anfang August war es, in der Bild-Zeitung, dass ich abgelöst werden würde. Ich musste dann noch 4 Wochen, bis mein Nachfolger kam, den Job machen. Und da kriegt man dann doch Schulterschmerzen von diesen vielen Tätscheleien auf der Schulter, dass man das doch alles nicht verdient habe, jetzt gehen zu müssen und so. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber es hat mir dann möglicherweise auch den Einstieg in eine neue Stelle leichter gemacht.
Als Sprecher des Bundesfamilienministeriums.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und zwar suchte Christina Schröder damals einen neuen Leiter für ihre Ministeriumspressestelle. Und sie und ich hatten beim Bundespresseball 2010 durch Zufall, die Tischordnung macht man ja nicht selber, man wird da irgendwo hingesetzt, zusammen am selben Tisch gesessen, ich als stellvertretender Regierungssprecher, sie als Familienministerin. Mhm. Und wir hatten uns sehr gut verstanden. Wir haben bei der Gelegenheit hatten wir festgestellt, dass unsere Kinder dieselbe Hebamme hatten.
Ach was.
Ja, also ich meine, so viel zum Stichwort Connections in Studentenverbindungen. Also man kann auch solche Connections plötzlich haben
und
über
die
Hebamme.
Und die Hebamme war ein Mann und ein Bundesbruder von dir.
Nein, eben gerade nicht. Das war Luise Kaller, eine ganz grandiose Frau, die mit Stöckelschuhen im Kreissaal stand und ein Kreisler Cabriolet fuhr und eine unglaublich irre Lebensgeschichte hinter sich hatte. Ganz tolle, bewundernswerte Frau, die als allererstes, als wir unsere Kinder kriegten, sagten, also zeigen Sie mal Ihren größten Suppentopf, den Sie haben. Ja, da passen Milchflaschen, Kindermilchflaschen rein. Also einen Sterilisator brauchen Sie schon mal nicht. Und dieses ganze Brimborium, was Ihnen die Industrie aufschwätzen will, das ist alles Schwachsinn. Und wenn Sie irgendwo eine Frage haben, dann fragen Sie am besten Ihre Mutter. Weil so wie die sie großgekriegt hat, so können sie auch ihre Kinder großkriegen. Also so wahnsinnig geheimnisvoll ist das gar nicht. Und die hatten wir eben gemeinsam und wir hatten einen menschlichen Nenner gefunden. Und ja, sie hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ins Familienministerium zu gehen. Und das war gar nicht so einfach für sie, diese Frage zu stellen, weil sie dachte, dass ich wer weiß, wie auf Abwägen wäre in die Industrie und jetzt Millionen plötzlich verdienen würde. Und das ist natürlich alles Schwachsinn. Man ist nie so wenig wert auf dem Arbeitsmarkt, wie wenn man gerade frisch seine Entlassung angekündigt bekommen hat. Und klar ist, man hat sich das nicht selber ausgesucht. Und ich war Gott froh, eine Stelle zu finden, die weiterhin meine Familie ernährte. Mhm. Und habe nur eine Bedingung gestellt, dass ich einmal, bevor ich zusage, mit Guido Westerwelle darüber reden darf, weil der mir auch angeboten hatte, mich in die Kommunikationsabteilung des Auswärtigen Amtes zu nehmen. Aber ich sage das ehrlich, ich bin kein Mensch fürs Auswärtige Amt. Ich kämpfe nicht um jedes Komma und Adjektiv und sonst was. Wenn ich der Meinung bin, es ist mit dem Wort besser ausgedrückt, dann möchte ich das benutzen. Und das war mir ja schon alles zu anstrengend, als stellvertretender Regierungssprecher mich an fremde Formulierungen halten zu müssen. Und das ist im Auswärtigen Amt noch viel anstrengender. Und dann habe ich also tatsächlich sehr dankbar diese Stelle im Bundesfamilienministerium angenommen und habe in Christina Schröder nochmal einen Menschen gefunden, mit dem ich ähnlich eng zusammengearbeitet habe und vertrauensvoll wie mit Guido Westerwelle, und wir haben uns gemocht. Ich glaube, dieses Mögen, wenn Chef und Mitarbeiter sich mögen in solchen Positionen, wo man ja wirklich denken muss wie der andere, wo man ticken muss wie der andere, wo man fühlen muss wie der andere und auch mal eine Entscheidung treffen muss für den anderen, im Rahmen einer begrenzten Prokura, aber man muss es eben auch mal, ohne jetzt den anderen sofort zu fragen. Das habe ich zweimal im Leben gehabt, das war mit Guido Westerwelle und mit Christina Schröder, und das war wunderbar. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Viele Menschen machen diese Erfahrung nicht einmal im Leben, ich durfte es zweimal machen. Das ist toll.
Sehr schön. Das ist so eine Frage, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt. Wie ist das denn mit so Menschen wie Guido Westerwelle, Angela Merkel, Christina Schröder, auch Gutenberg zusammenzuarbeiten? Hast du da das Gefühl gehabt, dass das wirklich besondere Menschen sind, die sich, sagen wir mal, von der Masse wirklich abheben, also Qualitäten haben, intellektuell, führungstechnisch oder wenn man sie dann näher kennenlernt, auch wieder Nachbarn sind? Nur, dass sie halt einige Entscheidungen richtig im Leben getroffen haben, Karriere gemacht haben und an der Position gelandet sind. Also ich habe mir die Biografie von Merkel als Hörbuch angefangen anzuhören. Ich habe es leider irgendwann aufgehört, weil es die ein bisschen anstrengend war. Ich habe dann irgendwann im Studium von ihr aufgehört. Nee, Quatsch, als 1990 ungefähr aufgehört.
Das Buch gibt das ja auch her. Ist ja im Prinzip zweigeteilt, die Zeit in der DDR und die Zeit in der Bundesrepublik.
Mhm. Wie ist das denn mit diesen Menschen im Alltag zusammenzuarbeiten? Ist das so, man verliert so ein bisschen so die Scheu, so wie der Aktive, der mit den renommierten alten Herren immer wieder zu tun hat, dass ihm das am Ende egal ist, dass derjenige Notar ist oder Fabrikbesitzer oder wie auch immer und dort halt ja die Lenker Deutschlands sitzen, politischen?
Also das Wichtigste ist, sich klar zu machen, die pinkeln alle kein Lavendel. Mhm. Das sind natürlich Menschen, die entwickeln teilweise in ihren langen politischen Karrieren auch Eigenheiten. Idealiter tun sie es nicht oder nicht mehr, als es jeder normale Mensch auch macht. Also auch deine Mutter, auch meine Mutter werden Eigenheiten gehabt haben, die sie einfach im Laufe der Jahre angesammelt haben. Mhm. Aber es macht sie nicht zu anderen Menschen. Im Nukleus ist es so, es gibt zwei Sorten von Politikern. Die einen halten sich für eine große Nummer und die anderen sind eine große Nummer. Und das Wichtigste ist, dass Politiker mit denen, die sie umgeben, anständig umgehen. Ich habe beispielsweise, weil ich das an Guido Westerwelle immer so sehr mochte, die Nahbarkeit, mal gefragt. Ich habe ihn dann ja, als er im Auswärtigen Amt war, nicht mehr jeden Tag erlebt. Und dann habe ich aber mal einen meiner Fahrer gebeten, mal bei seinen Fahrern sich umzuhören, wie zufrieden die mit dem sind. Und dann haben die mir rückgespiegelt, er ist seit mehreren Außenministern der Erste, der morgens, wenn er ins Auto steigt, guten Morgen sagt. Und der abends, wenn er aus dem Auto aussteigt, guten Abend oder einen schönen Abend noch und herzlichen Dank sagt.
Mhm.
Und das haben die anderen vorher nicht gemacht.
Okay.
Und das hat mich so heftig berührt, weil ich das kleine Einmaleins des menschlichen Miteinanders finde.
Mhm.
Und sie sagt, nee, wir sind völlig begeistert, weil wenn der morgens ins Auto steigt, sagt er, dann fahren Sie mich doch jetzt bitte ins Auswärtige Amt. Das war uns ja auch klar, weil wir wussten ja seinen Plan. Aber alleine mal einen Satz zu hören und nicht einen Minister zu haben, der wortlos einsteigt und als allererstes die Zeitung aufschlägt oder das Handy bedient, ist einfach fürs menschliche Miteinander unglaublich wichtig. Die Kanzlerin ist da tipptopp gewesen, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Immer sehr korrekt und freundlich und auch eine Dankbarkeit, das hat mich schon begeistert auch für sie eingenommen. Also politisch bin ich nicht mit allem, was sie so in den 16 Jahren Kanzlerschaft gemacht hat, einverstanden. Aber im Umgang kann ich mich überhaupt nicht beschweren, sondern muss sagen, das war eine gute Zeit mit ihr. Sie hat auch teilweise sehr, sehr lustige Situationen zugelassen. Wir haben beispielsweise, wir sind mal eine Zeit lang ziemlich viele Helikopter geflogen. Das war, als dieser isländische Vulkan ständig ausbrach und der ganze Flugverkehr auf der Nordhalbkugel wegen Asche, Verbreitung brach lag.
Ich bin am Düsseldorfer Flughafen aufgewachsen und da.
Ja, und da war auf einmal nichts mehr, ne? Genau. Und dann mussten wir ständig Hubschrauber fliegen, wenn es ein bisschen weiter weg war und man das mit dem Auto nicht vernünftig machen konnte. Und es ist so, wenn man mit der Luftwaffe fliegt in diesen kleinen, damals waren das noch die Challenger, später die Global 5, also das sind so, der normale Mensch, der sich nicht so mit Flugzeugen auskennt, wird sagen Learjet. Mhm. Die gibt's, also die werden von der Luftwaffe geflogen und da gibt's
die dann, weißen, ne? Die
genau, weiße, und dann haben die so ein schwarz-rot-goldenes Band,
genau. Steht
Bundesrepublik Deutschland drauf. Ganz früher stand da mal Luftwaffe drauf, ist aber jetzt nur noch Bundesrepublik Deutschland. Und da gibt es dann eben die ganz normale Küche von der Luftwaffe. Da ist ein Ordonnanzoffizier an Bord und der bereitet ein bisschen was vor oder hat belegte Brote oder sonst was. Und in den Hubschraubern hat man so eine Art Happy Meal aus der Kanzlerküche. Das ist auch so eine Pappbox, so eine kleine Pyramide. Und dann ist da drin ein Butterbrot mit einem Schnitzel oder ein Käsebrot oder ein Salamibrot. Und irgendwo ein Duplo oder ein Nutella oder ein Milky Way, irgendein Schokoriegel und immer ein Stück Obst. Jedenfalls war das damals so. Und Die Kanzlerin fliegt also grundsätzlich oder flog grundsätzlich mit dem Rücken gegen die Flugrichtung. Ich saß hier gegenüber, wir hatten so ein kleines Tischchen zwischen uns. Es ist ohrenbetäubend laut in diesen Hubschraubern. Es ist überhaupt nicht angenehm und lustig. Es ist schön zu gucken, aber fürs Ohr ist es grauenhaft. Und da hatte sie mal eine Banane drin und dann sie schlief immer. Nutzte einfach jede Möglichkeit, sie hat das totale Talent gehabt, in jeder Situation einfach schnell in Schlaf zu kommen und mal für 5 oder 7 oder 11 Minuten zu schlafen auf so einem Hubschrauberflug, trotz des ohrenbetäubenden Lärms, habe ich mir ihre Banane geschnappt und mit dem Kugelschreiber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Stern und Raute drauf zu malen und die Banane wieder in dieses Happy Meal von ihr zurückzupacken und habe dann gewartet, bis sie am Ende anfing zu essen. So ein Hubschrauberflug, auch wenn die Dinger 200 irgendwas fliegen, muss man ja immer den Gegenwind abrechnen, dann ist man eventuell doch nur mit 250 Stundenkilometern unterwegs. Wenn man 500 Kilometer vom Bauch hat, sind das dann doch 2 Stunden Flug. Mhm. Isst man dann doch was und dann nahm sie diese Banane raus und guckte stirnrunzelnd da drauf und zeigte mir das dann. Und dann habe ich ihr gesagt, das wären die neuen In-Flight-Mobiles der Luftwaffe. Dann lachte sie und wir hatten also schon den einen oder anderen Spaß zusammen. Einmal habe ich ihr aus der Entfernung, als wir über Berlin flogen, mein Haus gezeigt und habe gesagt, ob wir auf dem Rückflug vielleicht da mal hin könnten, auf 30 Meter runtergehen könnten. Und dann sagte sie, wieso wollen Sie es fotografieren? Nee, aber ich sage, es ist Herbst und dann hat mein Nachbar alle meine Blätter in seinem Garten und dann muss ich die nicht mit dem Laubbläser wegmachen. Also für solche Sachen war sie zugänglich. Und einmal war es so, dass Silvio Berlusconi zu Gast war, beim Staatsbesuch. Und als stellvertretender Regierungssprecher durfte ich, wenn ich diensthabender quasi war und das nicht der erste Regierungssprecher machte, durfte ich mit einem roten Teppich stehen und war hinter dem Staatssekretär aus dem Auswärtigen Amt und jemandem vom Verteidigungsministerium und den Abteilungsleitern des Bundeskanzleramtes, dann der 4. oder 5., der da stand. Und mir hatte jemand gesagt, also du musst unbedingt Silvio Berlusconi von oben auf den Kopf schauen, weil der hat Haartransplantationen. Und der hat unter den Haartransplantationen sowas wie eine Henna-Farbe, so ein temporäres Tattoo oder sowas, damit das Haar dichter aussieht, obwohl es das gar nicht ist, damit man die hautfarbene Glatze da nicht durchsieht. Mhm. Jetzt musste ich ja irgendwie gucken, dass Silvio Berlusconi sich zu mir umdrehte, damit ich das sehen konnte, weil im Vorübergehen geht das doch nicht. Und Kanzlerin kommt dann immer und sagt, this is Secretary of State Foreign Office, this is my Advisor for Foreign Politics, this is my Deputy Government Spokesman. Normalerweise nickt man dann einfach nur und sagt nichts. Und ich habe dann dem Berlusconi gesagt, Buongiorno e benvenuti a Berlino. Und dann blieb er stehen und drehte sich strahlend zu mir um und sagte, mille grazie. Und die Kanzlerin runzelte schon die Stirn und später bei der Verabschiedung, nach der Verabschiedung, sagte sie, Stinkmanns, was ist denn mit Ihnen los? Ist doch klarer Kodex, keiner von Ihnen sagt was, sondern nickt einfach nur. Und dann habe ich ihr das gesagt, wieso, weshalb, warum. Und sie hat sich kaputt gelacht und sagte, klasse Mann, also wenn ich das vorher gewusst hätte. Sowas ging mit ihr, aber es war immer nur sehr wohl dosiert. Und 2 Sekunden später war auch gleich wieder die ernste Miene da und die Gefasstheit, weil sie natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, auch in dieser Grundstimmung, in der wir ab und zu miteinander umgegangen sind, nicht durch den Tag kommen konnte, weil dazu war das, was sie machen musste, auch zu ernst.
Ja, klar. Ja, spannend, spannend. Das sind ja schöne Einblicke, die du hier gewährt hast. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Gab es in deiner ganzen Karriere Probleme, dass du Burschenschafter bist? Also, dass dir da irgendwie Steine in den Weg gelegt worden sind?
Das Witzige war, ich bin mal mit Peter Ramsauer und der Bundeskanzlerin geflogen und Peter Ramsauer ist ja auch korporiert.
Auch Burschenschafter.
Der ist Burschenschafter und der München, kriegte, ne, damals, ich weiß es offen gestanden nicht, aber er kriegte damals irgendwo indiskrete Anfragen nach irgendwas, wozu er als Verkehrsminister überhaupt nichts sagen musste. Und da habe ich der Bundeskanzlerin gesagt, ich bin auch Burschenschafter. Und dann sagte diese spontan, ja, guck mal Peter, dann kannst du dich doch gleich mal an den Stegmanns wenden und gucken, wie er das zusammen beantwortet. Peter Ramsauer hat das dann alleine gemacht, er brauchte meine Hilfe nicht. Aber es war jedenfalls überhaupt kein Thema. Ich weiß, dass das einmal recherchiert wurde, weil man mal versucht hatte, im Bundestagswahlkampf 2013 den Nachweis zu führen, dass Christina Schröder also mit diesem Stegmanns einen ganz schlimmen Nazi zum Sprecher des Familienministeriums gemacht hatte. Weil wenn man bei Google Christoph Stegmanns eingab, dann gab die Autovervollständigung, die man ja auch bekommt, wenn man es nicht selber googelt, plötzlich Christoph Stegmanns Burschenschaft. Also es gab offenbar genug andere Google-Nutzer, die versucht haben, das rauszufinden. Ich bin damit nie hausieren gegangen und ich habe es nie versteckt. Also ich bin ja eben, als du mich am Bahnhof abgeholt hast, ich bin auch
im Couleur.
Ja, von Düsseldorf Hauptbahnhof bis zu dir nach Hause bin ich in Couleur gefahren, weil ich finde, dass man das machen können muss.
In Düsseldorf geht das problemlos.
Ja, ich finde, das ist auch eine Toleranzfrage.
Kennt keiner in Düsseldorf,
ja, das ist der Punkt. Aber es ist, also ich erinnere mich, dass ich, als ich in Berlin studiert habe als Aktiver, bin ich mal anderthalb Stunden mit der S-Bahn durch die Stadt gefahren, von nördlichem Pankow bis südlichem Zehlendorf. Ich war auf dem Weg zu einer Kneipe und war in Vollcouleur und die S-Bahn war ziemlich leer und mir gegenüber saß ein Punk mit Irokesenhaarschnitt, roter Irokese, und wir haben uns eine Zeit lang angeguckt, dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns erklärt, warum wir das machen, was wir machen, warum wir so aussehen, wie wir aussehen und warum wir so leben, wie wir leben, und haben am Ende uns in Zehlendorf nach anderthalb Stunden beim Aussteigen die Hand gegeben und gesagt, okay, das ist gut, dass wir das jetzt so wissen. Wir wollen nicht so sein wie der andere, wir wollen nicht so leben wie der andere. Aber dass wir uns über eine Stunde darüber unterhalten können und das hinterher wissen und verstehen, das ist ungeheuer wichtig. Und das ist etwas, was ich glaube, was heute nicht mehr so selbstverständlich ist. Mhm. Man geht mit viel mehr vermeintlicher Information, vermeintlichem Wissen in Dinge rein und weiß in Wahrheit viel weniger und man spricht nicht mehr miteinander, und das ist unglaublich schade und das provoziert sehr, sehr viele Konflikte, die gar nicht sein müssten.
Absolut.
Wenn man einfach offener aufeinander zuginge.
Und was mich auch noch interessiert, als unter uns Burschenschaftern, wie siehst du die Zukunft der Burschenschaften? Findest du, dass der Auftrag eigentlich erfüllt ist, wofür sich das ursprünglich mal gegründet hat? Haben wir einen zeitlosen Anspruch, dass es auch noch in 100 Jahren Burschenschaften gibt? Wie siehst du das?
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Wir sind ganz sicher keine Weltreligion. Mhm. Insofern darf man die Latte ein bisschen niedriger hängen. Ich glaube, Studentenverbindungen allgemein und Burschenschaften im Besonderen haben nach wie vor einen Auftrag. Also für die Menschen, die sich dafür interessieren, aber eben auch dafür zu werben. Wir sehen doch am Wahlergebnis, an den Wahlkämpfen und Ähnlichem, dass vielen Menschen die Identifikation mit ihrem Staat, der eine echte Bürgergesellschaft ist, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Bürgergesellschaft, immer schwerer fällt. Mhm. Und sich damit auseinanderzusetzen, zu wissen, das ist eigentlich unser Staat hier. Das ist gar nicht die da und wir, sondern das sind wir.
Ja.
Die Bereitschaft, da reinzugehen, mitzumachen, in Parteien mitzumachen, in Initiativen mitzumachen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und froh darüber zu sein, dass wir so viel mitmachen dürfen, gleichzeitig aber auch Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren und den Wechsel von Mehrheiten auch zu akzeptieren und dann wieder zu werben, dass dann die anderen die Mehrheit bekommen. Das ist ja am Ende urburschenschaftliches Gedankengut. Das ist wichtig. Das lernt man auf dem Konvent. Mhm. Und auch, dass nichts so ideal ist. Dann muss man ja nur in ein Verbindungshaus rein und auf die Sauberkeit gucken. Dann weiß man sofort, dass nichts Ideales auf dieser Welt.
Es riecht auf jedem Haus
gleich. Es riecht auf jedem Haus gleich und trotzdem kümmern sich am Ende alle so darum, dass es weitergeht und dass keiner irgendwas Schlimmes bekommt und dass das Haus in Schuss bleibt. Und möglicherweise sind es immer dieselben wie in jeder Familie. Es immer denselben gibt, der den Müll runterbringt. Sind es auch in den Studentenverbindungen immer dieselben, die gucken, dass die Kasse stimmt oder das Haus sauber ist oder sich alle anständig benehmen. Und dafür sitzt andere, die Frohsinn verbreiten. Und dass wir jeder so seinen Platz in unserem Land finden, in unserer Demokratie finden, in unserem Staatswesen finden, dass wir gerne mitmachen, dass wir es nicht als Last empfinden. Das ist auch ein Auftrag, den Studentenverbindungen weiter haben. Und ich hoffe, dass das weitergeht. Also ich werde meinen Teil dazu beitragen. Gleichzeitig bin ich niemand, der sagt, dass die Welt untergeht, wenn Studentenverbindungen nicht mehr existieren sollten. Die Welt hat vorher funktioniert. Die Welt wird noch viele, viele Entwicklungen nehmen, wenn wir irgendwann mal tot sind. von denen wir uns nicht vorstellen konnten, dass sie kommen, aber das ist undramatisch. Also wir sind möglicherweise mit das Beste, was wir in unserem Leben haben, aber noch wichtiger ist, dass die Menschen machen dürfen, was sie wollen, und wenn sie sich irgendwann gegen Studentenverbindungen entscheiden und das nicht mehr haben wollen, dann bleibt der Mensch trotzdem Mensch. Das ist, glaube ich, auch gut so.
Das sind doch schöne Schlussworte. Christoph, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich ein sehr spannender Talk, den wir heute hatten.
Ich danke für die Zeit, die ich hatte. Und jetzt trinke ich noch diese wunderbare Flasche Altbier aus.
Super. Dann mach's gut und liebe Leute, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern. Das ist auch schön. Tschüss.
Tschüss.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.